Herzlich willkommen zur ersten Folge des Two Blacks and a Jew Podcast.
Ich bin Vincent.
Ich bin die Ezzy oder Ezzeret genannt, je nachdem, woher du kommst.
Wir sind die zwei Schwarzen.
Hey. Komm schon, ich wollte sagen, ich bin Nathan und jetzt könnt ihr raten, wer ich bin.
Auch gut. Also wir haben doch schon zum Teil sehr auffällige Namen. Zumindest auch der Nachname bei dir, Vincent.
Ja. Ja. Ihr fragt euch sicherlich, warum wir überhaupt hier sind.
Ja, tun ja. Wir.
Ich dachte mir vor einer Weile, dass es gerade jetzt natürlich auch mit dem kürzlichen Ereignissen in Chemnitz merkt man schon, dass es in der deutschen Gesellschaft noch viele Ignoranz einfach gibt, wie zum Beispiel auch die Erfahrungen von Leuten, People of Color, die halt eben nicht weiß sind oder nicht christlich und in unserem Land aufwachsen und eben eigentlich nicht wirklich berücksichtigt werden, sei es in Statistiken oder in den Medien. Und deswegen dachte ich, dass es sinnvoll wäre, einfach ein bisschen über unsere Erfahrungen zu reden. Und heute hatte ich mir das Thema ausgedacht, wie es ist, in Deutschland aufzuwachsen oder eben heranzuwachsen, wie in Essis Fall. Genau.
Da möchte ich gleich mal einhaken, weil People of Color bedeutet ja in Amerika schon etwas anderes, als wenn du in Deutschland sagst,
Farbig.
Ich meine, weil People of Color, in Amerika sind People of Color nicht nur Schwarze, sondern auch Asiaten.
Latinos, Native Americans.
Genau. Deshalb ist es wichtig, dass wir das, glaube ich, gleich zu Anfang definieren. Was meinen wir eigentlich damit? Weil das ist im deutschen Sprachraum würde man ja sagen Minderheiten.
Genau. Minderheiten, marginalisierte Gruppen.
Genau.
Ja, aber doch schon Minderheiten, es umfasst es so im Gang gebisch, also wie es normal gesagt wird.
Ja, das ist, weil es geht eben nicht nur, es gibt ja auch Minderheiten, deshalb sitze ich ja hier, es gibt Minderheiten, denen sieht man nicht unbedingt an, dass sie der Minderheit angehören.
Ja, du wirst ja auch für türkisch gehalten.
Ja, genau. Ich werde auch für einen Türken gehalten, ja, ja.
Ja, das kommen wir auch zu diesem Passing-Ding, also durchgehen als etwas, was man ja nicht ist.
Ja, ich hatte mal den Begriff unsichtbare Immigranten gehört. das sind halt dann so Leute, deren Eltern zum Beispiel Russen sind oder Polen. Mhm. Und oftmals ist es da halt dann auch so, dass die Elterngeneration spricht halt Russisch und vielleicht noch ein bisschen Deutsch, aber will dann eigentlich, dass die Kinder direkt Deutsch lernen. Mhm. Und dadurch gibt es dann halt da auch einfach so ein Disconnect, so eine Dissonanz zwischen der ersten Generation an Deutschen quasi oder Deutschrussen und der Elterngeneration und vor allem auch der Großelterngeneration, weil die reden ja dann wirklich nur Russisch. Mhm. Und ich finde, das ist natürlich auch ein wichtiger Teil, dass vielen Leuten da dann so ihre Wurzeln ein bisschen entrissen werden, wenn sie eben sich so.
Ja, aber es hat halt auch, es macht auch wahnsinnig viel über, wie wir zum Beispiel über Chemnitz sprechen. Mhm. Also wo es ja hieß, das ist ja Xenophobie, dass die Leute die Immigranten oder Migranten nicht mögen und wo ich einfach tatsächlich mich sträube, das als die Wahrheit anzuerkennen. Für mich ist es ganz klar Rassismus. Denn es würden ja nicht die Weißrussen würden ja nicht hinterhergejagt, sondern Leute, die aufgrund von entweder ihrer Hautfarbe oder ihren Akzent oder ihren Namen quasi als in Anführungszeichen nicht, blöd gesagt, biodeutsch identifizierbar sind. Mhm. Und das finde ich halt irgendwie so, das muss man sich erstmal klar machen.
Also ja, es gibt Hass auf Immigranten ist nicht unbedingt gleich Rassismus und Rassismus ist nicht unbedingt gleich Hass auf Immigranten.
Genau. Und was sind Immigranten? Reden wir hier von Immigranten, die so Experts sind, so wie ich, also Leute, die so irgendwie ganz bewusst aus meistens auch höheren wirtschaftlichen Sektoren hergezogen sind, oder reden wir hier von Flüchtlingen? Also das ist halt auch so ein Ding.
Ja.
Wer gilt als Immigrant und wie wird man behandelt dementsprechend?
Ja. Aber ich, Vincent, du meintest ja eingangs, also es geht ja darum, wie geht's Leuten, die in Deutschland als, du hast People of Color gesagt, wir haben das jetzt
als Minderheit.
Als Minderheit, ja. Genau.
Genau. Und ich finde auch zu dem, was Ezzy gerade gesagt hat, um da drauf zu sprechen zu kommen, ich denke, das Wichtige, so wie wir jetzt in der Konstellation hier sind, ist ja auch, dass wir eben auch verschiedene Minderheitserfahrungen quasi teilen können. Mhm. Ezzy eben als Expert und wir halt eben eher als Leute, die aufgewachsen sind. Und ich finde, dafür sollten wir vielleicht erstmal erklären, so ein bisschen, wer sind wir, was sind unsere Hintergründe.
Ja, back to basics.
Genau. Also, bevor wir zu stark uns schon in politische Diskussionen einlassen, würde ich erstmal so einen kleinen Overview geben. Wer sind wir? Wie kommen wir hierher? Nathan, wenn du anfängst.
Okay.
Bei dir erkennt man es ja schon irgendwo am Namen. Ja. Ja.
Bei mir erkennt man es am Namen, bei euch in der Hautfarbe.
Hey. Naja, nicht unbedingt, aber da
kommen wir. Ja, da kommen wir eben noch dazu. Genau. Ja, also ich heiße Nathan und oder Nathan. Ich bin Jude. Mein Vater ist amerikanischer Jude, aber nur amerikanischer Jude, weil seine Eltern, meine Großeltern, zu den Zeiten des Dritten Reichs aus Deutschland nach Amerika geflohen sind. Das heißt, mein Vater sieht sich als Amerikaner, ist als Amerikaner aufgewachsen, entstammt aber einer deutschen Familie. Witzigerweise, wir haben einen Stammbaum, der geht zurück bis ins 16. Jahrhundert. Mhm. Das heißt, wir wissen, also ich weiß, dass meine Familie seit dem 16. Jahrhundert in Franken unterwegs war. Also ich komme aus einer sehr fränkischen Familie.
Deutscher geht's ja gar nicht.
Deutscher geht's ja gar nicht erst. Mein Urgroßvater hat in der Wehrmacht gedient. Noch vor im Ersten Weltkrieg war mit unterwegs, war glühender Patriot. Als dann die Judenverfolgung losging, hat er das überhaupt nicht kapiert, weil sein Hirn war ja, er war Deutscher. Also deutscher als er konnte man nicht sein. Und der hat das überhaupt nicht überrissen. Also, dass er jetzt plötzlich nicht mehr deutsch sein soll. Mhm. Und also die Familie ist dann nach Amerika geflohen. Und mein Vater ist mit 18 zurück nach Deutschland gekommen. Seitdem lebt er auch in Deutschland. Hat immer noch einen Akzent, was sehr lustig ist. Also der, die und das verwechselt er immer noch.
Das kann aber auch nie raus. Also es ist wahnsinnig.
Du musst es halt wissen. Also, mein Vater versucht das gut seit 25, 26 Jahren. Er hat das auch noch nicht.
Ja. Ja, und
deine Mom?
Meine Mutter ist übergetreten zum Judentum, als er meinen Vater geheiratet hat.
Und sie kommt aus Deutschland.
Und meine Mutter kommt aus Deutschland. Ist auch, und das ist dann preußischer Adel.
Das ist so ein kleiner Humblebrag.
Ja, einfach zum Thema, ich finde es halt immer wieder witzig, wenn halt diskutiert wird, ja, die echten Deutschen und bla, und ich frage mich immer, was ist denn echt deutsch?
Yeah.
Das kommt bei mir immer wieder hoch.
Mhm. Was ist denn dieses
wie deutsch muss man sein, um deutsch zu sein? Ja.
Ist es eine nationale Sache? Ist es eine ethnische Sache?
Ja.
Was ist das eigentlich?
Und wie lange muss deine Familie in Deutschland gelebt haben? Also ich meine, weil jeder ist irgendwann mal irgendwo hingezogen. Mhm. Ne?
Und das heißt, wir sind eigentlich alles Kenianer. Ja,
so ist es. Ja, aber das ist so viel erstmal zu meinem Hintergrund, bevor wir das...
Aber eine Frage für dich, Nathan. Ja. Wenn du sagen würdest, ich bin Nathan und ich bin, also quasi welchen Identitätspunkt, wie würdest du es auflösen? Würdest du sagen, ich bin Deutscher, ich bin Jude, ich bin ein Mann? Oder wo würdest du eine Priorität geben? Oder?
Ich würde immer sagen, ich bin deutscher Jude. Obwohl ich mit dem Judentum eigentlich nichts am Hut habe. Glaubensmäßig bin ich Atheist. Judentum, das definiere ich halt wie eine Volkszugehörigkeit, wie jemand sagt, ich bin Bayer, sag ich bin Jude. Das ist die Kultur, das ist was Kulturelles. Das ist die Kultur, in der ich sozialisiert worden bin. Ich bin als Kind sehr viel umgezogen. Mhm. Ich bin in Hannover geboren, dann sind wir nach Berlin gezogen, da ist meine Schwester geboren, dann sind wir nach Bayern gezogen, erst nach Franken und dann nach München. Für mich ist es, ich bin ganz klar Deutscher. Das ist, ich identifiziere mich mit dieser Kultur, mit diesem Land, mit der Sprache. Ich bin Jude, ich identifiziere mich ganz klar mit dem Kulturkreis, obwohl ich mit der Religion nichts am Hut habe. Mhm. Ich glaube, das letzte Mal war ich in der Synagoge vor 6 Jahren. Ich bin so jüdisch, wie die meisten Deutschen christlich sind.
Okay,
so.
Wo die Erwartungshaltung, finde ich, ist dann nochmal ein bisschen anders, finde ich, im Vergleich zu Juden oder Christen, wo man irgendwie, ich habe den Eindruck, dass viele Leute erwarten, dass man mit dem Jude ist, dass man die ganze Zeit in der Synagoge ist, im Gegensatz zu Christen.
Ja klar, weil das der Blick ist. Christ zu sein ist normal, das ist die Normalität. Ja. Und Jude zu sein oder Moslem zu sein oder irgendeiner anderen Religion anzugehören, dann wird gleich davon ausgegangen, dass man diese Religion auch lebt. Mhm. Und was mich immer total überrascht, so dass ich meine, fast jeder in Deutsch, also der Großteil der Deutschen ist getauft, aber wie viele von denen leben denn die Religion? Ja. Also keiner wird. Das ist in meinem Bekanntenkreis von den Christen, die ich kenne, die gehen zu ihrer Hochzeit in die Kirche oder zur Hochzeit von Freunden.
Aber das war's.
Aber gehst du dann damit auch offen um im Sinne von, also wenn du jemanden kennenlernst, sagst du direkt, du bist Jude oder machst du da sowas eher?
Also ich mach nicht Hallo Nathan, ich bin Nathan, ich bin Jude.
Und ich glaube, viele Leute checken auch gar nicht den Namen.
Also, doch. Also ja? die Frage kommt immer wieder. Ich tue mir immer schwer, mit der Frage umzugehen, weil ihr kennt das sicher auch. Ihr werdet gefragt, woher kommst du denn? Das ist so eine schwierige Frage, weil das ist eine Frage, die ich manchmal auch stelle, weil es mich wirklich interessiert, weil ich gerne einfach...
Und es bei dir nicht um Ausgrenzung geht.
Es ist, glaube ich, bei den meisten Deutschen ist es auch keine Ausgrenzung. Es ist was Unschuldiges und aus dem Unwissen geboren einfach. Dass man sich durch die Frage ausgegrenzt fühlen kann. Das ist denen nicht bewusst. Ich meine, die meisten Leute, wenn du einem Thomas begegnest und den würdest du nicht fragen, ja, woher kommst du denn?
Woher kommst du wirklich?
Er heißt Thomas und wir sind in Deutschland. Er wird also aus Deutschland kommen.
Das ist aber komischerweise, wenn man, weil ich mache das irgendwie gerne, wenn ich halt gefragt werde, ja, wo kommst du her? Sag ich Berlin. Und dann sind die Leute in den seltensten Fällen zufrieden damit.
Ja.
Und ich drehe dann meistens den Spieß um und sag halt, okay, ja, wo kommst du denn her? Das würde ich dich ja auch nicht einfach fragen. Und lustigerweise, die meisten Leute sind dann so, ja, was, ist doch eine ganz normale Frage, würde ich auch beantworten. Aber irgendwie, genau, wie du sagst, es fehlt manchen Leuten da dann so die Sensibilität, um zu merken, okay, die Person kann sich dadurch ausgegrenzt fühlen. Mhm. So, du musst es rechtfertigen. Hast du manchmal das Gefühl, dass du das irgendwie rechtfertigen musst?
Also jedes Mal, wenn die Frage kommt, ist das Gefühl da. Klar, jedes Mal, wenn ich sage, ich heiße Nathan und dann kommt, ja, wo kommst du her? Oder ganz oft auch, wo kommst du her? Weil du siehst so, die sagen dann nicht, du siehst so
also du
ausländisch aus, sondern sie sagen, wo kommst du her? Weil du siehst so... Die führen den Satz nicht zu Ende.
Also da muss man auch dazu sagen kurz, weil das ist ja kein Video hier, Nathan, ich würde als weißer Mann beschreiben, mit dunklen Haaren und einem dunklen Bart.
Ich würde sagen, wir können noch ein Bild dazu einfach.
Ja, genau. Also dass Leute sich was vorstellen können. Also du bist jetzt nicht blond-blauäugig.
Nee, genau. Ja. Genau. Nee, aber das ist eben, klar, das Gefühl ist jedes Mal da. Mhm. Das ist ausgegrenzt fühlen. Aber... jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, ich mache das bei Gesprächspartnern auch immer. Wenn ich einen Akzent höre, sage ich, du kommst aus Schwaben, oder? Hm. Aber nicht bewusst, um den Spieß umzudrehen. Ich finde das witzig, dass du das machst. Ich glaube, ich werde es in Zukunft auch machen. Das ist gut, das gefällt mir. Ich finde einfach, dass man über Unterschiede schön ins Gespräch kommen kann. Weil ich meine, das klassische Smalltalk-Ding ist ja, was machst du beruflich? Oder was studierst du? Und ich finde wo kommst du her, kann genauso unschuldig sein. Das kann ein interessantes Gespräch erzeugen.
Voll. Also, und es sagt auch meistens viel aus. Denn woher und von wem du kommst, beeinflusst ja einen eigentlich total. Und auch seine Lebensentscheidungen auch.
Genau. Und ich finde, also... Ich weiß, dass ich dann diese Gefühle ausgegrenzt. Ich weiß nicht, es ist nicht so, als ob ich mich angegriffen fühle, aber doch, das ist so leicht dieses, wo kommst du her? Ich fühle mich angegriffen, weil ich das Gefühl habe, mein Gegenüber meint damit, ich gehöre nicht hierher. Aber gleichzeitig glaube ich auch, dass es eine Überreaktion ist. Weil einfach oft diese Frage sehr unschuldig gemeint ist, dass da ein ehrliches Interesse dahinter steht.
Es ist sehr unschuldig gemeint, aber ich finde, da muss man, und das ist halt auch so ein Ding, das kann man nirgendwo festlegen, so ist es unschuldig oder nicht unschuldig. Das ist definitiv meistens eine Ignoranz bezüglich, wie das wirken kann, aber man hört manchmal schon raus, ob es wirklich, und deswegen habe ich vorhin gefragt, so empfindest du das manchmal so als Ausgrenzungsversuch, weil ich persönlich höre das manchmal raus. Und so ganz bewusst, so, das fragst du, weil du willst dir sicher sein, dass ich ja nicht dazugehöre, zu was auch immer, zur Gruppe. Und dann werden sie immer überrascht.
Ich denke halt, manchmal kann die Frage auch einfach, und so ging mir das, will ich später, glaube ich, mal ein bisschen mehr zu erzählen, ging es mir halt auch als Kind oftmals so, dass es da dann wirklich auf mir so wahrgenommen wurde, wie du sagst, wie so ein Ausgrenzungsversuch, weil letztlich, wenn meine ganze Erfahrung einfach nur ist, zum Beispiel, ich habe in Berlin gelebt und ich dann aber trotzdem auf meinen Phänotyp reduziert werde oder halt je nachdem, wie, oder dass ich nicht quasi biodeutsch, wie ihr sagt, aussehe, dass ich dadurch dann mich rechtfertigen muss für eine Herkunft, mit der ich eigentlich gar keine Beziehung, zumindest zu dem Zeitpunkt hatte. Und das ist, ich finde, gerade auch für Jugendliche oder Kinder halt sehr schwierig, weil man da dann noch nicht so wirklich die Nuancen wirklich gesehen hat, und das halt wirklich sich damit auseinandersetzen konnte. Zum Beispiel, also mein Vater, um die Einleitung jetzt zu Ende zu führen. Genau, ich bin Vincent.
Nicht zu Ende, es hört bei dir nicht auf, wir haben noch Essie.
Okay, weiter zu führen. Verzeihung. Ich bin Vincent. Ich bin in Berlin aufgewachsen und
geboren
auch, ja.
Also mal so, ich bin hier der einzige Ausländer am Tisch.
Genau, mein Vater ist Nigerianer. Und es ist interessant, weil ich sage meistens, mein Vater ist Nigerianer. Ich sage selten, ich bin Nigerianer.
Ist dir gerade aufgefallen, dass du bei meinem Vater als Nigerianer leiser geworden bist auf das Wort Nigerianer?
Du hast auch ein bisschen genuschelt.
Mhm. Ja.
Vincent, so Psychoanalyse. Was soll das
heißen? Ja, mein Vater ist Nigerianer. Genau, der ist vor 26, 27 Jahren hergezogen und hat dann meine Mutter kennengelernt und seitdem.
Die aus Berlin kommt?
Die aus Berlin kommt, genau.
So wie du?
Die sind kurz kurz vor der Mauer, bevor die Mauer aufgebaut wurde, so rum, sind sie noch in Westen rübergezogen. Also sie ist ein Wessi, ich bin ein Wessi. Und ja, ich habe mich natürlich dadurch gerade in meiner Kindheit größtenteils als Berliner gefühlt und nicht irgendwie als Afrodeutsch oder als Nigerianer oder.
Das ist ein Gefühl, das dir eher gegeben wurde, oder? Afrodeutscher.
Afrodeutsch, genau, das ist eine Identität, die mir angewachsen wurde oder mir
aufgetragen wurde.
Mhm. Aber du bist ja auch nicht um viele, also außer deiner Schwester bist du ja auch nicht um viele Afrodeutsche irgendwie, hattest nicht sonderlich viel Kontakt, wenn ich das richtig
verstanden gar nicht. Also ich hatte in der, jetzt muss ich überlegen, in der Grundschule, ich glaube in der dritten, vierten, hatte ich einen guten Freund, der war auch Afrodeutsch. Aber ansonsten war ich dann auch am Gymnasium der einzige Schwarze. Mhm. Und das war halt für mich immer so ein Punkt, wo es auch keine wirklichen, ja, weiß nicht, Anker gab oder Anhaltspunkte, wo ich mich auch einfach mit einer Gemeinschaft, wie zum Beispiel bei dir, auch identifizieren konnte.
Nee. Ich wollte gerade mit einhaken.
Ja?
Ich war immer der einzige Jude an der Schule.
Okay.
Oder der einzige Jude im Dorf. Ich meine, klar, meine Geschwister gibt's auch. aber mein Bruder ist dann auf
ein Internat
gegangen. Genau, die 10 Uhr halb. Mein Bruder ist auf ein Internat gegangen. Aber es war dann immer, egal auf welcher Schule ich war der einzige Jude auf der Schule. Mhm. Und das, ich meine, man sieht es mir nicht an. Aber das spricht sich sehr, sehr, sehr schnell rum. Ja. Also man würde es nicht meinen, aber es ist wirklich im 0,nix spricht sich rum, da ist ein Jude in der Schule.
Vor allem auch so, es gibt Juden noch in Deutschland?
Das ist die Reaktion, die ich jedes Mal bekommen habe. Es halt gibt euch noch?
Genau, also das ist so
ich wollte sagen, das kann ich absolut nachvollziehen. Ja. Also auch wenn es bei mir nicht offensichtlich ist, ist es trotzdem, ich war immer der Einzige und das ist ein ganz, ganz komisches Gefühl, wenn du auf etwas reduziert wirst, mit dem du noch überhaupt nichts anfangen kannst.
Das ist halt wirklich die Sache. Du wirst dann einfach so in diese Rolle gedrückt und bist dann natürlich auch immer der Repräsentant für eine ganze Volksgruppe.
Mhm. Ja, und musst so viel Bildungsarbeit auch noch machen. Ja.
Also. Und natürlich wirst du da dann auch einfach müde nach einer Weile. Du hast halt einfach, teilweise habe ich dann auch einfach keine Lust gehabt, das zu erklären. Oder es war halt, ich habe es nicht wirklich eingesehen, warum ich jetzt in der Position bin, das für Leute irgendwie alles darlegen zu müssen. Das ist halt auch eine sehr intime oder eine sehr persönliche Erfahrung natürlich auch. Und das deswegen, glaube ich, ist das bei mir dann auch immer so ein Punkt, wo, wenn dann die Frage kommt, ist es, also die Frage, wo du herkommst, ist dann schon auch immer, ja, so ein bisschen alte Wunden, die dann irgendwie aufgekratzt werden. Ja, es ist schon
20.000.
Und deswegen ist man dann halt da einfach echt ein bisschen sehr empfindlich.
Ich habe eine lustige Anekdote zu, wo ich dich kennengelernt habe. Mhm. Also Vincent und ich, wir haben uns, was, vor 4 Jahren kennengelernt?
Nee.
5?
Ja.
Irgendwie sowas. Ja. Und da habe ich dich gesehen, also wir haben uns alle in der Theatergruppe kennengelernt, das muss man auch zu sagen, wir drei. Auf jeden Fall habe ich dich gesehen und auch eins meiner ersten Fragen war, woher kommst du? Und ich weiß noch, ich weiß nicht mehr genau, was du gesagt hast, aber ich weiß noch, du hast da ein bisschen aggressiv, in Anführungszeichen, drauf.
Bissig.
Und was ich total nachvollziehen konnte. Ja. Und wir hatten auch unsere Konflikte, in Anführungszeichen. Ja. So, wer bist du? Ist es jetzt eine authentische Freundschaft? Oder ist es, weil die einzigen beiden Schwarzen Raum sind? Ja. Wo du auch wenig Kontakt hattest, auch mit Schwarzen Raum.
Mhm. Auf jeden Fall.
Und du hast mich auch ganz stereotypisch eingeschätzt am Anfang.
Ja.
Aber zu dir, weil ich mich interessiert genauso wie es bei Nathan die Frage, wenn du jetzt irgendwie priorisieren müsstest in deine Identitäten, Mann sein, Schwarz sein, Deutsch sein, was würdest du als erste Stelle?
Also lustigerweise heutzutage schon Afrodeutsch, auch wenn sich diese Identität halt erst quasi ergeben hat. Aber ich finde auch dadurch, dass ich jetzt gerade auch in den letzten Jahren halt immer mehr Afrodeutsche und deren Erfahrungen halt auch einfach kennengelernt habe, wächst dann da halt auch einfach so eine Kraft in dir heran, die du davor halt mit dieser Isolation für Jahre einfach nicht hattest. Also ich war zum ersten Mal, also ich bin dann mit 15 nach London gezogen und da war das interessant, wir waren halt alles irgendwie, ja, nicht Außenseiter, aber zumindest away from home. Und dadurch war es eine ganz offene und ganz andere Erfahrung. In London habe ich mich tatsächlich zum ersten Mal so ein bisschen heimlich gefühlt. Und da ist dann halt eben auch zum Beispiel meine Teenangst habe ich dann auch verloren. Und ich war da tatsächlich sehr aufgeblüht. Einfach in einem Umfeld, wo es nicht
homogen war.
Ja, wo es halt einfach, genau, ein bisschen, ja, oder ich würde divers sagen.
Ja.
Es hatte halt jeder einfach irgendeine Geschichte und dann war zum Beispiel ein guter Kumpel ist dann in Uruguay aufgewachsen.
Also einfach plötzlich ein Freundeskreis von Immigranten.
Oder
Ja.
Du auch nochmal einzuhaken bei dem Begriff divers, inklusiv war. Aber da können wir auch nochmal drüber reden. Also weil ich benutze inzwischen ganz bewusst inklusiv und nicht divers. Weil divers hört sich so wie ein Token, ist irgendwie so eine Ansammlung von.
Okay, we got one of each. We got a woman.
Inklusiv heißt halt, every freak is welcome.
Genau. Ne? Und das ist mir inzwischen irgendwie viel und ist auch emotionaler.
Ja. Mir ist gerade vorhin noch eine Frage gekommen. Weißt du, wann dir bewusst geworden ist als Kind, dass du anders bist?
Uff. Mit anders meinst du auch?
Ja. Das ist leider eine sehr sehr lebendige Erinnerung, weil meine Schwester und ich sind immer in den Ferien vor allem schwimmen gegangen im Hallenbad und irgendwann waren es dann auch, glaube ich, Winterferien oder so und dann konnte sie einmal nicht mitkommen. Und dann bin ich halt alleine gegangen. Und ich weiß noch, wir hatten danach immer, haben wir uns dann Pommes geholt.
Ja,
krass. So 7, 8 vielleicht. Wobei ich ein bisschen älter sein, vielleicht 8 oder 9. Und genau, meine Schwester ist 4 Jahre jünger als ich. Und dann war ich halt schwimmen und wollte dann gerade in den Bus steigen, um nach Hause zu fahren. Und dann stehen vor mir halt, also ich sehe, ich bin natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht so groß, wie ich jetzt bin.
Vincent ist über 1,90, muss man auch noch zu sagen.
Ich sehe dann einfach so 4 Paar Springerstiefel vor mir aus dem Bus steigen. Und dann schaue ich halt hoch und sehe halt nur noch, wie so Spucke quasi mir entgegenkommt. Und es war schon krass. Ich habe natürlich auch direkt angefangen zu heulen. Und ich war wirklich aufgelöst, weil ich halt einfach nicht verstanden habe, so, warum spucken mich jetzt einfach wildfremde Leute an? Was habe ich denen getan? Was ist falsch mit mir? Dass
als Kind kann man das
gar nicht einordnen. Dass ich hier irgendwie, keine Ahnung, so gedemütigt werden muss oder womit habe ich das verdient? Und ich hatte Glück, dass meine Mutter halt wie komplett zufälligerweise in dem Bus saß. Sie hatte das leider nicht mitbekommen, aber ich habe sie dann halt gesehen und bin natürlich direkt zu ihr und sie hat mich getröstet und das war alles. Also es war natürlich auch, ist für mich ein sehr wichtiger Teil, der die Erinnerung natürlich daran auch rettet, wenn man das so sagen kann, dass sie dann auch direkt gesagt hat, hey, das ist nichts, was mit dir falsch ist, sondern es ist mit denen falsch. Und das sind halt einfach, ja, hat mir erklärt, was Nazis sind. Und das war schon eine sehr, ja, sehr lebendige Erinnerung. Und das war wirklich, ich glaube, einer der Punkte, wo ich gemerkt habe, so, es gibt einfach Leute, die mich quasi grundlos hassen, einfach weil ich bin. Mhm. Und das war schon.
Und das sind Narrative oder Narrativ, den man halt leider zu oft hört. Ja. Vor allem einfach so Gewalt gegenüber Kindern ist halt einfach, also ist halt einfach auch erschreckend. Das ist halt nicht so, also ein Kind und vor allem, du kannst ja nichts dafür, nicht, dass du was dafür sollen könntest, aber, Gott, mein Deutsch, aber der Punkt ist halt einfach, es ist halt scheiße.
Aber was halt, ich habe halt die Frage gestellt, weil ich das interessant finde, dass ich weiß noch ganz genau, dass ich als Kind Unterschiede nicht gerafft habe. Ja. Also die haben für mich nicht existiert. Ja. Also ich habe diese Story schon mal erzählt, aber ich erzähle sie immer wieder gerne. Ich war als Kind fest davon überzeugt, dass ich habe ziemlich viele Muttermale, ziemlich viele Leberflecken. Ich war fest davon überzeugt, dass die irgendwann mal größer werden und ich irgendwann mal schwarz werde, weil mein Vater Amerikaner ist. Mein Vater ist nicht schwarz, aber er ist Amerikaner.
Und das Bild, was man mit Amerikanern natürlich hatte damals,
genau, in den 80er, 90er. Für mich war Amerikaner ist gleich schwarz.
Michael also Jordan und so weiter.
Und deshalb habe ich diese ganzen Punkte und irgendwann werde ich auch schwarz ja, sein. Klar. Aber das
Reverse
das,
Michael Jackson.
Das habe ich noch ganz genau im Kopf. Ja. Dass ich diese Unterschiede, also ich habe dieses ich meine, ja, yeah, kids are truly colorblind. Mhm. Ich meine, Kinder lernen Rassismus.
Ja, voll.
Das ist, ich hatte ein ähnliches Erlebnis wie du übrigens. Das war mir waren die Unterschiede auch nicht bewusst, bis mir jemand in der Grundschule gesagt hat, wieso, was? Ich dachte, ihr seid alle vergast worden. Wieso bist du nicht vergast?
Und das hat er wahrscheinlich von seinen Eltern.
Oder genau. Sowas. Ja, aber das ist so, dass man erst so eine Erfahrung machen muss, um den Unterschied zu checken. Gut, aber jetzt haben wir beide über uns gequatscht. Jetzt ist Essie dran.
Essie war schon viel dran. Ich habe sehr viel eingehakt.
Ja, aber wo kommst du?
Also, komm jetzt okay.
Woher kommst du eigentlich?
Woher komm ich eigentlich? Okay, das ist bei mir, ich reagiere eigentlich fast nie aggressiv darauf. Zumindest nicht bei dem ersten, bei der Frage, weil es bei mir tatsächlich wahnsinnig komplex ist und zumindest in Deutschland auch sehr gerechtfertigt ist auch irgendwo. Genau, also man hört es ein bisschen meinen Namen. Ich heiße eigentlich Ezeret und mein Vater kommt aus der Elfenbeinküste, ist noch im letzten Jahr der französischen Herrschaft geboren. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass ich da einen sehr, sehr emotionalen Zugriff oder Verständnis zum, was heißt Kolonialismus, was heißt Postkolonialismus, gibt es das überhaupt auch, hab und das beeinflusst auch mich und wie ich durch die Welt gehe. Und meine Mutter ist Afroamerikanerin aus Detroit. Und die haben sich dann irgendwann 80er, 90er kennengelernt und dann gab es mich. Man muss halt bei meiner Mutter dazu sagen, obwohl sie offiziell schwarz ist, und damit offiziell meine ich auf ihrem Geburtsurkunde, steht das auch drauf. Sie ist sehr, 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 ja, in den USA steht alles drauf, Honey. In der USA. Bei Nadal schaut mich gerade bei 100 an. Ich glaube, bei meiner Mutter, also bei mir steht African American drauf, bei meiner Mutter steht, glaube ich, noch Negro drauf. What? Weil die ist in 60ern geboren, die ist in eins der letzten Jahre
Moment,
geboren.
Ist es heutzutage immer noch so, dass
auf... Nee, also seit Martin Luther King quasi ist es geändert, bei mir steht African American und meiner Mama steht, glaube ich, noch Negro drauf. Also 60er
Jahre. Aber bei dir steht African American?
Ja,
Das steht immer noch im Geburtsurkunde.
Ja, freilich steht's drauf. Bei dir würde wahrscheinlich weiß stehen.
Das finde ich ab.
Also,
natürlich.
Nur zur Info, Nathan und ich schon gerade entsetzt.
Ich meine, das ist wie zum Beispiel, wenn jetzt bei uns im Pass die Religion drin stehen würde, das geht
einfach gar nicht. Ja, aber Deutschland hat auch ein ganz anderes Verständnis von Ethnie oder Rasse gar. Diesen Wort will man ja auch in Deutschland gar nicht in den Mund nehmen, aber Race in
den USA. Habe ich aber auch gehört, dass Rasse wohl schon noch ein Begriff ist, der in Deutschland relativ häufig verwendet wird.
Ja, aber irgendwie, das hat halt so eine ganz komische Nazi-Konnotation natürlich.
Auf jeden Fall. Das hat eine Nazi-Konnotation. Also Rasse wird eigentlich, Rasse nur noch für wird Hunden in Deutschland, benutzt. Genau, bei Hunden, aber sonst.
Um das einfach vom Tisch zu räumen. Also unsere Anatomie ist komplett die gleiche. Und die Unterschiede zwischen Menschen sind nicht groß genug, als dass man von verschiedenen Rassen reden könnte.
Aber Eugenics, also quasi Rassentheorie, die wirklich nicht nur auf Deutschland beschränkt ist, das muss man ganz klar sagen, das lebt noch. Und ich glaube, ich als Amerikanerin begreife das ein bisschen anders als Deutsche, weil bei uns in den USA, also Race ist immer ein Topic.
Ja.
Race ist in jeder Interaktion.
Was ich übrigens total absurd
finde. Ist total absurd, aber es ist nun mal so. Also in den USA zum Beispiel bin ich schwarz, ich bin African American. Vincent, du auch. Und Nathan, du bist nicht weiß, du bist Jude. Da macht man halt auch nochmal
den Unterschied in den USA. Und das verstehe ich übrigens nicht, warum die Amis, für die Amis Juden nicht weiß sind. Ich meine, weißer als Juden kann man auch nicht sein. Also das ist...
Aber das hat halt auch noch historische Begründungen, vor allem halt mit dem Influx von Flüchtlingen aus Europa. Also wo man halt so als weiße Christen, vor allem Protestanten, halt nochmal den Unterschied machen wollte zwischen normal weißen Anführungszeichen und jüdisch weiß. Also da kam halt auch die unterschiedliche Begrifflichkeit her. Nur mal klarzustellen, ich finde es nicht gut. Aber deswegen habe ich viel weniger ein Problem, über Rassismus und Race zu sprechen und Rasse. Auf jeden Fall, genau.
Kurz, also ich finde, genauso wie man jetzt im Englischen Person of Color sagen kann, für Minderheiten würde ich Race eigentlich eher übersetzen mit Ethnie.
Ja, weil genau.
Ich finde halt, der Begriff Rasse im Deutschen hat natürlich die Konnotation an. Der Nazi-Zeit.
Ich finde, im Englischen hört sich genauso krass
an. Geht mir genauso. Das
ist ein Begriff, der einfach gar nicht geht, weil er einfach falsch ist.
Ja, also bei mir zieht sich wirklich alles zusammen, wenn ich auch im Englischen das Wort Race
höre. Bei mir nicht.
Außer wenn es um Car Race geht, da geht's.
Auch da. Also, also NASCAR.
Aber ich muss auch ganz sagen, also wenn ich den Begriff Rasse auf Deutsch in den Mund nehme und was ich manchmal ganz bewusst tue, auch nochmal am Leuten, die Ernsthaftigkeit nochmal klar zu machen und dass die Sachen real sind. Aber da kommt mir so eine ganz krasse so Nazi-Drittes Reich-Konnotation, also auch emotional irgendwie. Mhm. Und wenn ich Race sage, habe ich da sehr wenig negative Emotionen, weil es einfach, und ich sag nicht, dass es gut ist, sondern es ist halt einfach was Alltägliches.
Das ist halt die amerikanische Sozialisierung,
genau,
das ist der Umgang mit dem Begriff.
Eben, aber auf jeden Fall, genau, also ich bin wirklich im... in Anführungszeichen reinsten Sinne des Wortes African American.
Und also das, reinrassig, ja.
Total reinrassig, hey. Nee, ich bin eigentlich das totale Matt. Also für Leute, die uns auch nicht sehen, bei mir ist auch insofern komplex, weil meine Mutter so hell ist. Also sie kann im Winter als weiß durchgehen.
Du hast noch nichts über... du hast gesagt, deine Mutter ist geboren als...
genau, also ihre Mutter zum Beispiel schaut aus wie ich. Ihre Mutter, meine Großmutter ist eindeutig schwarz. Keine Sprache. Aber meine Mutter wiederum, je nachdem wo sie ist und welche Jahreszeit, checken hauptsächlich weiße Leute nicht, dass sie nicht... Sie checken es nicht, dass sie nicht weiß ist. Also sie kann in vielen Geschäften reingehen und Leute interagieren mit ihr so, als wäre sie eine weiße Frau. Und das kann ich insofern zum Beispiel gründen, es gibt eine Geschichte, da war ich anscheinend 2 Jahre alt und Mama war mit mir irgendwo in Michigan, also in Bundesstaat, wo wir herkommen, im Einkaufszentrum und ich so um 2 Jahre, so ein Grundtürkchen, anscheinend so ein nettes Kleidchen, einen kleinen Afro. Und da kommt so eine weiße Blondine zu meiner Mom und sagt, oh, she's so cute, und spricht halt mit meiner Mama das Reden an und fragt halt über mich. Und dann attachet mich so ein bisschen an, wie man halt mit Kindern macht eigentlich irgendwie so ein bisschen. Das ist auch intrusiv ist, aber es ist eine andere Sache. und dann sagt sie, die Frau, so ein bisschen so kleinlaut zu meiner Mutter, oh my God, you're such a good person for adopting a little nigger baby. I couldn't do it. God bless you. Und geht dann weg. Und meine Mom erstmal so, da ist so viel falsch gerade, was du gesagt hast. Also erstens, Begriff Niggerbaby, aber zweitens, hey, ich bin auch schwarz, also meine Mutter ist halt so, also das bringt halt auch eine Komplexität mit sich. Dass meine Mutter halt entsprechend auch positive Erfahrungen hatte und auch negative Erfahrungen. Und das beeinflusst wiederum ich, und das erkläre ich so krass mit meiner Mutter, weil es beeinflusst ganz krass, wie ich aussehe. Ich sehe, für Afrikaner bin ich nicht afrikanisch genug, ich bin zu hell. Und meine Gesichtszüge, vor allem meine Nase, ist ein bisschen zu fein, in Anführungszeichen. Für Afroamerikaner bin ich halt manchmal so standesschwarz, manchmal denken sie, ich bin biracial, also halt weiß. Afrodeutsche halten mich meistens für Afrodeutsch, meistens auch biracial. Weiße Leute wissen ganz genau, okay, ich bin nicht weiß, aber irgendwie nicht ganz schwarz, was auch immer das heißen soll. Und mich kann man also rein im Aussehen, je nachdem, wo ich bin, auch ganz schlecht einordnen. Und das frustriert viele Leute. Und das macht Leute viel, also ich, viele Communities, sei es weiß oder schwarz oder irgendwas dazwischen, viele Leute verunsichert das erstmal.
Ich finde es lustig, weil das Interessante ist ja, Leute mögen eigentlich so Komplexitäten nicht so wirklich.
Ja.
Und du wirst dann irgendwie in die Position geschoben, und um das zu rechtfertigen, so warum passt du in keine
Schublade? Genau, also ich muss das jetzt irgendwie so für dich erklären, warum du mit mir gerade nicht kannst.
Ich habe keine, wo du reinpasst.
Und noch dazu, und das hängt halt einfach auch noch so, wenn wir so auf den intersektionellen Sektor gehen. Ich komme aus der oberen Mittelschicht, muss ich ganz klar und ganz ehrlich sagen, mein Papa ist Ingenieur. Und ich bin auf der ganzen Welt aufgewachsen. Mhm. Also in USA, Europa, China. Sehr gute Privatschulen. Nicht reich, aber sehr, sehr gut dabei. Mhm. Das hat halt auch noch dazu zu führen, dass ich nicht, zumindest in den USA, dass ich nicht nur in Anführungszeichen typisch schwarz spreche. Also nicht Ghetto-Englisch in Anführungszeichen, sondern ich spreche halt einfach, wenn ich das Telefon in die Hand nehme und wenn ich meinen Namen nicht sage oder wenn Leute meinen Namen nicht verstehen, denken viele weiße Menschen automatisch, ich bin weiß.
Und Kanadierin.
Oder Kanadierin. nee, aber das hat halt zur Folge, also ich kann halt auch so sprachlich so code switchen. Ich kann weiß wirken sprachlich, aber auch schwarz wirken. Und das sind so Komplexitäten, mit denen ich mich jetzt einfach auseinandersetzen musste. Aber um mal zurückzukommen auf die Frage, woher kommst du? Ich kann halt ganz klar sagen, ich bin Afroamerikanerin. Und dann kann es halt wirklich weitergehen, aber es ist bei mir tatsächlich wahnsinnig komplex.
Hast du... Ja, mach du.
Ja, okay. Weil mich wir hatten das jetzt mal bei dir und bei mir, wann uns klar wurde, wann wir anders sind. Mhm. Ich glaube, das können wir bei dir nicht stellen, die Frage.
Doch, oder.
Okay, ja?
Oh, oder.
Ich habe, also wann ist dir klar geworden, dass du Afroamerikanerin bist?
Zweimal, und zwar...
dass du anders bist als...
Ja, ja, ne? Es gibt da genau zwei Punkte, und zwar einmal... also kurz auch zu meinem Vater. Mein Vater, seine Muttersprache ist Französisch. Der hat fast keinen Akzent mehr. Aber er empfindet sich nicht als schwarz, sondern als Afrikaner. Mhm. Und das ist auch was sehr Typisches für Afrikaner, die dann in Europa oder USA gezogen sind. Das muss man halt auch noch dazu sagen. Und der erste Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich anders bin, nicht schwarz, aber anders bin, war, als ich eingeschult worden bin mit 4, 5 Jahren, irgendwie sowas.
Mhm.
Ich war aber 0 auf 5 immer auf Reisen, also ich war auch selten um andere Kinder herum, muss man ja auch noch zu sagen. Und der hat mich in die Schule gebracht, erster Schultag, und ich wollte, dass er geht. Ich wollte, dass Mama bleibt, ich wollte, dass mein Vater geht. Und das hat ihn damals sehr, sehr, sehr weh getan, und ich habe mich auch inzwischen dafür entschuldigt, aber der Grund, warum ich wollte, dass er geht, ist, weil er so krass angestarrt worden ist. Und weil die anderen Kinder da angefangen haben, ihre Eltern zu fragen, hat er einen Löwe dabei? Look at them! Wow, he's so dark, he's so black. Und dann auch noch mit Akzenten ein bisschen, damals noch stärker. Das war mir sehr unangenehm. Sehr unangenehm so. Ich kannte das aber nicht. Mir war nicht bewusst, dass mein Vater irgendwie Afrikaner ist. Weil er mich auch viel Französisch gesprochen hat und das Freundeskreis von meinen Eltern einfach wahnsinnig gemischt ist, wahnsinnig, ja, inklusiv mit Menschen aus aller Welt, alle Religionen. Zum Beispiel, als ich immer so, Nathan, der ist schon Jude, Ich habe da wenig nachgehakt, weil meine Patentante Jüdin ist. Mir scheißegal. Also ich kenne halt, ich bin halt so divers, in Anführungszeichen, inklusiv aufgewachsen.
Yeah, yeah, brag about it.
Nee, aber es ist wirklich,
Ich habe auch einen jüdischen Freund.
Nee, aber es ist wirklich, ich bin halt...
Ich habe auch andere schwarze...
Nein, ich bin nicht lügen.
Ich will auch ganz klar sagen, ich bin nicht finanziell unbedingt reich aufgewachsen, aber ich bin kulturell extrem reich aufgewachsen. Multikulturell, multisprachlich, und das hat mir wahnsinnig viel gegeben. Das ist der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich schwarz war, war, als ich 8 Jahre alt war, also ähnlich so wie bei dir, Vincent. Ich war in der Schule, wie sowas, 2. Klasse, 3. Klasse, irgendwie sowas. Und ich hatte dazu 2 Zöpfchen gehabt von meiner Mama, und da hat mich so ein weißes Mädchen, ich habe die gar nicht mehr vor Augen, aber ich weiß, die war weiß, hat sie so in meine Haare gefasst, so, why are your hair so dry? Why is it so curly? It's so ugly. Und ist dann wieder gegangen. So auf dem Schulhof. Ich bin nach Hause gegangen und hab Mama gefragt, so, wieso habe ich eigentlich nicht diese super silkigen, du kannst mit den Fingern durch, glatte Farrah Fawcett-Haare? Und dann hat sie so ganz klar, die hat mich irgendwie richtig schockiert angeguckt, so, 'cause you're black, honey. Und ich so, hä? Well, 'cause you're black. Und ich hab das nicht einordnen können. Und dann würde mir quasi bei meiner Mutter und bei meiner Oma auch den sogenannten Talk gegeben, also wer du bist und wie du gesehen wirst. Hm. In der USA vor allem. Du bist nicht Mensch, du bist schwarz. Und das hat Konnotationen. Und das bringt Gefahren mit sich. Und egal, was du tun musst, du wirst immer zweimal besser sein. Du musst immer höflicher sein wie alle anderen. Du darfst dich nicht aufregen. Und ja, du wirst komisch angeschaut. Und deine Haare sind nicht so angeblich so schön wie alle anderen. Deswegen musst du dich so auf die Art und Weise präsentieren. Also schwarz sein und was das heißt, als es mir klar geworden ist, würde mir dann auch ganz klar gesagt, was es dann heißt in der USA. Und das war auch nochmal so krass. Also bis ich dann Teenager war, hatte ich eigentlich keine so sehr eindeutige rassistische Erfahrungen seitens Weiße gemacht. Seitens Schwarze schon. Und dann kommen wir zu dem Thema Colorism. Colorism, für alle, die es nicht kennen, geht mal auf Wikipedia, da gibt es einen wunderschönen Artikel dazu. Colorism ist quasi in Anführungszeichen eine Subkategorie von Rassismus. Und das heißt effektiv, desto heller du bist als Schwarzer, desto schöner in Anführungszeichen gehst du, desto intelligenter gehst du, ne? Desto weißer du bist quasi, desto dunkler du bist, desto dummer bist du angeblich, desto hässlicher bist du angeblich. Das heißt, ich als Person, die irgendwie so mittendrin ausschaut, ich würde von vielen sehr schwarzen Menschen, also von der Hautfarbe her, würde auf mich reagiert schon auch als Kind so, who does this bitch think she is? Also da, wo viele Leute dachten, ich empfinde mich besser, weil ich heller bin. Und mit vielen helleren Schwarzen, wo es auch viele in meiner Familie gibt, also mütterlicherseits ist es echt so 50 Shades of Black, wo auf mich runtergeschaut worden ist, denn ich sehe ja doch schon irgendwo eindeutig afrikanisch aus. Und auch je nach Jahreszeit.
Also interessanter,
so
oder?
Das ist unfassbar.
Interessanterweise habe ich vor kurzem einen Vorfall mit Colorism zumindest mitbekommen, der genau andersrum war. Mhm. Also es war so ein Treffen, wie du weißt, von Afrodeutschen. Und dann hieß es so, ja, unter den Kindern gibt's leider Colorism. Und jeder denkt dann halt irgendwie quasi, dass die helleren Kinder, das war zumindest bei den meisten Leuten dann direkt die Assoziation, dass die helleren Kinder irgendwie die dunkleren Kinder sich drüber lustig machen würden. Aber es war genau andersrum. Also es war quasi so, dass, weil ja eben jeder Afrodeutsch war oder jeder dunkel war, waren die Kinder, die dann halt eben zum Beispiel schon Kinder sind von Eltern, die zum Beispiel halb schwarz waren und dann da nochmal der Vater oder die Mutter weiß waren, also die dann quasi nur noch ein Viertel schwarz waren, dass die Kinder dann natürlich teilweise schon so hell sind, dass sie, also im Deutschen würde man sagen, als weiß gelesen werden.
Mhm.
Genau. Und dass sich über diese Kinder dann lustig gemacht wurde von Seiten der dunkleren Kinder.
Also genau, das gibt's also halt Colorism, also auch. Ja. Colorism ist in dem Sinne komplex. In der USA ist es meistens in Anführungszeichen simpler.
Ja. Aber dieses Phänomen hast du, also ein Ausdruck von diesem Phänomen hast du, glaube ich, überall. Weil ich meine, auch im Judentum, für orthodoxe Juden bin ich kein echter Jude, weil meine Mutter übergetreten ist. Das heißt, mir wird die Zugehörigkeit, ich meine, es ist Tribalism, es ist Stammesdenken. Mir wird die Zugehörigkeit zum Stamm abgesprochen. Genauso wie euch jeweils immer, ihr gehört nicht dazu. Entweder zu hell oder zu dunkel.
Oder zu was auch immer.
Genau. Aber das Absurde ist ja, dass das irgendwie von allen Seiten du auch mitbekommst. Also ich werde häufiger natürlich in Deutschland von Weißen wird mir mitgeteilt, ich bin gar nicht richtig schwarz. Was auch eine sehr interessante Dynamik ist. Aber okay. Und ich muss auch sagen, so diesen Talk, wie du sagst, hatte ich tatsächlich gar nicht. Also das war tatsächlich eine Erfahrung,
ich dir den Talk gegeben, kann das quasi sein?
Quasi, ja. Das ist auch gar nicht so lange her. Also wir haben relativ lang eigentlich noch wach gelegen und haben halt irgendwie einfach geredet. Und
genau, weil du hattest in Spanien dadurch aus ein rassistisches Erlebnis mit der Polizei auch. Ja. Genau, also kurze Zusammenfassung, Racial Profiling ist hier passiert in Spanien, lange Rede.
Also Racial Profiling ist
wo man aufgrund tatsächlich von seiner Nicht-Weiß-Sein wirklich von der Polizei oder staatlichen Institutionen halt auch rausgepickt wird. Und Leute, bevor ihr sagt, boah, nein, ihr übertreibt, nein, Leute, das gibt's. Googelt bitte, glaubt einfach dran. Dann, als es dir passiert ist, weiß ich noch, wie du das nicht wirklich einordnen konntest, auch emotional. Und dann habe ich dich hingesetzt, so Kind. Du bist ein schwarzer Mann. Was halt bei dir auch komplex ist, dass du jetzt, wo du älter geworden bist, auch männlich, das halt auch nochmal eine andere Dynamik auch ist.
Aber es ist doch, ich meine, der Grund, warum der Talk nie kam, ist,
es ist für mich eigentlich eindeutig, weil mein Vater natürlich als Minderheit aufgewachsen ist.
Klar, er ist
er ist Nigerianer und ist natürlich umgeben gewesen von schwarzen Leuten und hatte nie wirklich sich mit seiner Ethnie in dem Sinne auseinandersetzen müssen. Und das kam für ihn dann halt eben auch erst, als er nach Deutschland gezogen ist. Und das ist natürlich auch was sehr viele afrikanische Immigranten haben, ist, dass man dann einfach nicht so wirklich drüber redet. Und ich habe dann auch mit meinem Vater wirklich nie, glaube ich, mich mal hingesetzt und einfach so unsere Erfahrungen ausgetauscht. Weil er ist zum Beispiel auch nach London gezogen, weil er in Deutschland einfach auch keinen Job gefunden hat. Also er hat in Nigeria studiert, hat jetzt in London auch nochmal ein Jurastudium abgelegt. Also er ist auf jeden Fall nicht auf den Kopf gefallen, aber hat trotzdem einfach nach 15 Jahren oder so in Deutschland einfach keine Einstellung bekommen, weil halt sein Name auch einfach Silvanus auch einfach nicht deutsch klingt offensichtlich.
Silvanus. Das ist ein extrem cooler Name.
Ja. Wir haben alle coole Namen.
Meine Großmutter hat auch einen richtig coolen Namen, Scholastica.
Dö.
Aber interessanterweise stehen auch auf meinem Pass nur die europäischen Namen.
Hm. Wieso stehen da nicht alle Namen
drin? Vincent und Mauricio. Ich weiß nicht, also bei meiner Schwester steht der nigerianische Name drauf und der steht auch an erster Stelle.
Hm.
Und
du wirst immer noch leise, wenn du nigerianisch sagst.
Nee, weil
so,
ich war jetzt nämlich gerade schon beim nächsten Satz, weil die Sache war, dass ich mich mit ihr neulich unterhalten hatte, mit meiner Schwester, und sie meinte, dass sie ihren nigerianischen Namen ablegen will, weil der halt nur immer für Verwirrung sorgt und Leute, die nicht aussprechen können oder
ja, aber wie oft
also der steht in ihrem Pass als erster Name.
Ah, okay.
Aber ihr Rufname ist eigentlich Linda.
Okay.
Aber das Ding ist halt einfach auch, und dann kommen wir halt auch so ein Ding, die Zweitgeneration, also wenn man Kinder von Migranten auch ist. Aber okay, ganz kurz, um abzuschließen, weil bestimmt fragen sich auch Leute so, okay, du bist Ami und ne, elfenbeinküstisch, aber woher kommst du, dass du Deutsch sprichst? Ich war als Kind hier, und zwar 6 Jahre lang in Regensburg. bin dann wieder weggezogen nach Asien und bin fürs Studium wieder hergezogen.
Aber warst du nicht in China auch auf einer deutschen Schule oder
so? Nee, ich war in China auf einer internationalen Schule.
Mensch.
Ich hatte auch, das ist so ganz crazy. Also ich war in Nordchina meine letzten 3 Jahre bei einer Highschool auf einer internationalen Schule. Und das Ding ist, ich war die Einzige im Deutschunterricht. Und dann, ich habe auch das letzte halbe Jahr bei meinem Abi bei meiner Deutschlehrerin gewohnt, weil meine Eltern wieder in die USA gezogen sind und ich mein Abi halt fertig machen musste. Und deswegen, bei mir hört man alles irgendwie so von regensbürgerisch, thüringisch, also wo die Deutschlehrerin herkam, bayerisch, meine Ex kommt aus Schwaben, das ist irgendwie Deutschland alles, außer Norden. Ich glaube, ich müsste mal nach Berlin fahren und dann wäre ich so ein Deutsch-Enzyklopädie an Akzenten.
Lieber nach Hamburg.
Lieber nach Hamburg, ja, aber da regnet es. Okay. Naja, aber, das
ist deine Meinung.
Genau, aber deswegen halt einfach auch, deswegen das Deutsch und deswegen halt auch die Empathie auch zu Vincent. Also wir sind beide Kinder von afrikanischen Migranten.
Ja.
Und das ist halt auch nochmal ein Ding, binational auch zu sein.
Mhm.
Und du bist ja auch ein Kind eines Migranten.
Ich meine, im Endeffekt haben wir alle drei das Problem, dass wir uns zeitgleich zu Hause fühlen und nicht zu Hause fühlen und uns das Gefühl gegeben wird, dass wir nicht dazugehören.
Mhm. Ja.
Wir uns aber auch teilweise selbst das Gefühl geben, dass wir nicht dazugehören. Und es ganz schwierig ist, glaube ich, für uns drei auszusuchen, wo will ich eigentlich dazugehören.
Man sitzt halt so ein bisschen zwischen den
Stühlen. Genau, man sitzt zwischen den Stühlen.
Wollen wir an der Stelle kurz Pause machen? Hallo, hallo, wir sind zurück aus der Pause.
Hallo.
Hola.
Und wir hatten ja gerade eben so ein bisschen drauf abgezielt, dass man wirklich als Minderheit so zwischen den Stühlen sitzt. Und man hat ja jetzt in der letzten Stunde auch schon wirklich gehört, dass die Erfahrungen, die wir machen, leider nicht so einfach sind wie, was war das Beispiel für ein Thomas aus dem vom Tegernsee.
Nein, wir wollen ja Thomas vom Tegernsee jetzt auch nicht generalisieren und theoretisieren.
Nein, also nichts gegen Thomas vom Tegernsee, aber seine Geschichte ist schneller erzählt. Ja, Thomas, wenn du zuhörst, hi. aber genau, Ezzy möchte an der Stelle einsetzen mit der Frage, die hatten wir vorhin kurz angeschnitten, was ist denn überhaupt Deutsch? Was ist Deutsch sein?
Genau, da wollte ich kurz was dazu sagen, weil ich dann doch schon ganz eindeutig außerhalb stehe. Also ich bin mir, also um mal vielleicht kurz auch nochmal ein bisschen zurückzugehen, nochmal zur Beantwortung einer Frage, die ich beiden gestellt habe, so, was sind so deine Identitätsprioritisierungen? Für mich kommt als erstes schwarz sein und dann Frau sein. Und als Amerikanerin begreife ich mich je nach Tagesform, politischen Lage oder Zustand. Aber um dann, also quasi, aber ich bin definitiv nicht deutsch. Und für mich ist es dann immer so eine Sache, ich fühle mich da ehrlich gesagt ein bisschen unwohl auch in dieser Was-ist-Deutsch-Sein-Debatte, weil ich manchmal nicht das Gefühl habe, so ich darf dazu sonderlich viel sagen. Mhm. Ich weiß nur, dass ich diesen Begriff von Bio-Deutsch, den ich auch selber manchmal in den Mund nehme, sehr problematisch finde. Und ich weiß nicht so, ist es eine nationale Sache? Ist es eine ethnische Sache? Deswegen würde es mich interessieren von euren Seiten so, was ist das Deutschsein für euch?
Bevor wir die Frage beantworten, hätte ich nochmal eine Frage an dich, weil du hattest mir das neulich erzählt, wo du auch eine Afrodeutsche kennengelernt hattest.
Oh, Jesus.
Und die dir dann abgesprochen hat, dass du nicht über deine Erfahrung als Minderheit in Deutschland reden darfst.
Genau, um das kurz zu erklären, ich hatte in einem Arbeitskontext mit einer Afrodeutschen zu tun, und da gab es eine Diskussion über Privilegien. Privilegien. We're talking about privileges. Dass sie behauptet hat, ich sei doch viel privilegierter wie sie, denn ich habe mich ja bewusst entschieden, nach Deutschland zu ziehen und ich kann ja jederzeit weg. Ich kann nicht quasi den Problematiken von Afrodeutsch sein entziehen. Also, weil ich ja weg kann. Und sie ja nicht. Und dementsprechend sei sie ja weniger privilegiert wie ich. Auch eine ganz strange Story, wo auch mehr dahinter.
Ich meine, das ist dieses, dass du dich dem entziehen kannst und sie nicht, ist irgendwie komisch. Ich meine, für sie heißt es, sich zu entwurzeln, aber du bist sowieso überall entwurzelt.
Ja.
Aber ich meine, grundsätzlich ist ihre Aussage, du bist privilegierter als sie, vielleicht gar nicht mal so verkehrt, weil du internationaler sozialisiert bist. Das ist ein Privileg. Also das ist
das schon, aber es ist nicht aufgrund meines Schwarzseins.
Ja.
Und das war, dass es mich gestört hat, wenn man halt einfach so gesagt so eine Frau meines Alters, ne, eine Frau in der Welt, die 25 ist, ich bin definitiv sehr privilegiert. Also und das habe ich vorhin halt auch vor ganz leicht auch angesprochen wegen dieses, ich bin sehr kulturell privilegiert aufgewachsen, meiner Empfindung nach. Also weil es für mich so selbstverständlich ist, mehrsprachig zu sein, mehr kulturell zu sein. Für mich ist es super strange, in einer homogenen Masse zu sein, irgendwie tatsächlich, oder mit Menschen zu tun zu haben, die irgendwie, oder in einem Raum zu sein mit Menschen, die alle aus der gleichen Stadt kommen oder gleichen Land oder gleiche Religion. Für mich ist es super strange und unangenehm.
Das finde ich einen wahnsinnig interessanten Ansatzpunkt gerade. Dieses unangenehme Gefühl, wenn man in einer homogenen Gruppe ist.
Ja. Vor allem im Kontrast zu diesem, wie ich aber irgendwo dazugehört.
Genau. Also ich weiß halt bei mir, dass ich dieses, ich habe eine fast allergische Reaktion auf In-Groups.
Mhm.
Und dieses, wenn ich zum Beispiel, ich gehe erlaben, Live-Action-Rollenspiel. Das ist eine sehr, sehr homogene Gruppe, die da hingeht. Das sind alles klassisch Deutsche.
Ich wäre vorsichtig mit klassisch, weil das wiederum mit Klasse ist, zu tun
hat. Es ist schwierig.
Aber dann beantworten wir doch mal kurz den Begriff und was ist Deutsch?
Ja, was ist Deutsch?
Ja, was ist? Ich gehe doch erstmal darauf ein.
Ja.
Ich meine, gut, wenn ich jetzt mich noch richtig entsinne an den Geschichtsunterricht, ist ja Deutsch eigentlich eine relativ neue Erfindung.
Ja.
Es ist ja an sich so, dass das Volk der Deutschen wirklich eigentlich bis zum frühen 19. Jahrhundert gar nicht so im Vordergrund stand oder überhaupt erwähnt wurde, weil klar, es gab das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, aber das ging ja auch dann eben.
Es war ein Fleckenteppich.
Es war ein Fleckenteppich. Und es gab dann ja erst nationalistische Bestrebungen eben quasi dann 1812 bis 15. Was ja dann auch wieder zurückgeführt wurde und man dann eigentlich einen Deutschland erst von 1871 wirklich so bezeichnen könnte. Und dadurch, finde ich, ist die Bezeichnung Deutsch, so wie sie von vielen Leuten verstanden wird, so als irgendwas Althergebrachtes, sehr schwierig, weil es halt einfach nicht den Fakten entspricht. Denn faktisch ist Deutsch eine neue Erfindung, wenn man es genau nimmt, eigentlich erst seit 49 oder seit 90. Und ich finde, Deutsch sein ist eigentlich was noch nicht wirklich in dem Sinne definiert ist. Also es ist echt erst was, weil die Nation theoretisch erst so jung ist.
Aber was heißt das für dich? Ich meine, du sagst, du siehst dich als Afrodeutscher. Was ist der Deutschbestandteil da für dich persönlich?
Weil als ich dich vorhin gefragt habe, sondern quasi deine Identitätsprioritäten, du hast nicht schwarz gesagt, du hast Afrodeutsch gesagt. Und das ist auch interessant. Also, was ist denn das Afrodeutschsein für dich?
Gut, ich meine, theoretisch, Deutsch ist für mich der Teil der Welt, der Hochdeutsch spricht, plus Bayern und Schwaben. Und Sachsen, sorry, wir jemanden ausgrenzen. sich zumindest politisch halt in der Bundesrepublik Deutschland organisiert. Also es ist eigentlich eher eine faktische nationale Bezeichnung eher als eine ethnische.
Und für dich, Nathan?
Was meinst du mit faktisch national?
Naja, im Sinne von, für mich ist zum Beispiel jemand auch Deutsch, der, also mein Vater hat nach, glaube ich, 20 Jahren jetzt den deutschen Pass aufgenommen und ich hätte kein Problem damit, ihn als Deutsch zu bezeichnen.
Mhm. Also das ist
auch wenn viele Leute mir dann natürlich widersprechen würden und sagen würden, ja, er ist halt Nigerianer, er ist nicht hier aufgewachsen, wo ich dann halt einfach entgegnen würde, er hat halt sich hier integriert, er hat die Sprache gelernt, er hat Kinder hier gehabt und aufgezogen. Und ich finde, das macht jemanden schon zu einem Deutschen für mich, wenn man einfach versucht, sich in die Kultur zu integrieren. Ich finde nicht, wenn man sich assimiliert, das ist, was viele Leute wollen, ist, dass man einfach quasi seine sämtliche Identität ablegt, mhm, und dann einfach, also wenn mein Vater jetzt sagen würde, er hat keinen Kontakt mehr mit der Familie in Nigeria oder mit der Kultur da.
Der Punkt ist bei deinem Vater, dass egal wie sehr er sich vielleicht assimilieren wollen würde, also wenn er das wollen würde, mhm, er könnte es ja gar nicht, denn er ist ja schwarz auch. Das muss man ja auch sagen.
Das ist natürlich für mich ein Punkt, den ich als nicht relevant insofern achte, dass ich jetzt, keine Ahnung, einen kolumbianischen oder auch einen nigerianischen Einwanderer trotzdem als deutsch bezeichnen würde, trotz der Hautfarbe.
Yeah, aber
klar, es ist natürlich von vielen Leuten so empfunden, du bist nur deutsch, wenn du hier geboren wurdest, die Sprache gelernt hast und dich mit der Kultur identifizierst.
Aber du bist deutsch,
ich sehe mich deutsch, weil ich natürlich hier auch geboren wurde und die Sprache gelernt habe, mhm, und die Kultur insofern als Teil meiner Identität auch sehe. Nicht unbedingt, weil das alles ist, was ich bin. Mhm. Deswegen eben die Bindestrich-Identität Afrodeutsch.
Mhm. Aber auch kurz, um zurückzukommen, bevor wir zu dir nachher gehen, auf dieses Ding, wegen, dein Dad hat jetzt den Pass, ne? Er, mhm, hat sich hier integriert, Sprachen, Kinder, etc. pp.
Ja.
Wir drei haben eine sehr enge Freundin, die Britin ist, mhm, und also von der Staatsbürgerschaft hat, ist aber in Deutschland geboren, hat aber ewig lang nur die britische Staatsbürgerschaft und hat jetzt seit kurzem die deutsche. Mhm. Und sie wird niemals sagen, dass sie deutsch ist.
Mhm.
Die findet sich, also obwohl sie nicht in England geboren ist, obwohl sie hier eigentlich ihr ganzes Leben, mhm, verbracht hat, wird sie trotzdem sagen, ich bin eine Britin, die auch noch die deutsche Staatsbürgerschaft hat.
Ja, ja.
Und mit ganz Betonung auf Staatsbürgerschaft.
Mhm.
Und deswegen, also ich glaube, es ist was tief Persönliches.
Ja.
Und von Fall zu Fall anders. Mhm. Ich glaube, das ist halt auch ein Problem, wenn man halt so spricht, so über Nationalitäten oder Ethnien, dass man, mhm, versucht, dass wir auch versuchen, das zu generalisieren, weil die Welt ja so, wie es wäre, ja einfacher, wenn wir das könnten.
Wenn wir unsere Schubladen.
Ja, wenn wir unsere alle so schön in Schubladen stecken könnten, aber es funktioniert nicht. Und es ist von Fall zu Fall anders.
Mhm.
Aber bei dir, Nathan, was ist denn Deutschsein für dich?
Das ist eben, ich sehe das völlig unabhängig von der Staatsbürgerschaft. Also selbst wenn ich jetzt, sagen wir, ich wandere aus und hol mir woanders dann eine Staatsbürgerschaft, weil, mhm, ich ja jetzt lang genug lebe. Und das hat ja auch steuerlich und wahltechnisch hat es Sinn, eine andere Staatsbürgerschaft zu haben, wenn man woanders wohnt.
Oh ja. Oh.
Aber ich würde mich dann trotzdem immer noch als Deutscher bezeichnen.
Mhm.
Und also ich merke das immer, wenn ich im Ausland bin, wie deutsch ich eigentlich bin. Jedes Mal. Vor allem, wir sind ganz oft in Großbritannien, viel in Schottland, viel in London, und ich merke, wie deutsch ich bin an den Busfahrplänen.
Ja.
Da merke ich, wie deutsch ich bin.
So schlimm einfach.
Und das ist einfach, ich merke da, oder?
Also, kurz zur Info. Die Busfahrpläne in England, oder zumindest in London, kann ich sagen, sehen so aus, dass die ersten drei Busse zum Beispiel und die letzten drei Busse angegeben werden mit einer Uhrzeit. Und dann steht da zwischen, keine Ahnung, 12 Uhr und 5 PM, also 5 Uhr nachmittags, sind dann alle 10 Minuten kommt ein Bus. Aber da steht einfach nur alle 10 Minuten, da steht nicht, wann der Bus kommt.
Da steht keine Uhrzeit und mich macht das total fertig. Ich aber will auf die Minute genau wissen, wann der Bus kommt und wenn er dann nicht kommt, dann bin ich wütend.
Aber so als Ausländer sagt man so, man weiß, jemand ist deutsch, auch wirklich kulturell gesehen, wenn sie sich aufregen, wenn der Bus sich um 2 Minuten verspätet.
Ja.
Also,
und das tue ich auch.
Ja, aber das tue ich halt auch. Ne?
Ich bin ja fest der Meinung, dass du deutsch bist, Essi.
Ja, vielleicht sollte ich das auch
mit klar probieren. Also ich reg mich nicht über den Bus auf. Um das nur kurz einzuwerfen.
Ich schon. Nee, vielleicht sollten wir es auch mal kurz ansprechen. Viele Leute checken auch gar nicht erstmal, dass ich nicht afrodeutsch bin, zumindest. Mhm. bis ich dann irgendwie viel Englisch mal gesprochen habe oder je nachdem, wie viel ich getrunken habe, dann kommt der Akzent stärker raus. Mhm. Oder ein Lied, ja, das Problem, aber viele Leute sind der sich Lied das erstmal... Wollte ich auch erzählen.
Seht ihr? Wieso, weshalb?
Das ist so schwer. Genau, aber ich merke das ganz krass in den USA. Ich war gerade eben daheim für 3 Wochen. Also ich hatte ein bisschen Culture Shock. Ich bin halbwegs regelmäßig in den USA. Was mich zum Beispiel aufregt, wo ich merke, dass ich in Anführungszeichen sehr deutsch bin, kulturell auch schon, ist, mich regt dieses Hi, how are you? How can I help you today? Do you need anything? Just let me know. Hi! Das empfinde ich, das regt mich auf. Weil das empfinde ich persönlich als wahnsinnig inauthentisch.
Ich komme damit überhaupt nicht klar. Das ist einfach...
Aber wiederum, Leute, das hat mir meine Mama erzählt, Leute empfinden mich in den USA auch ganz oft als Arschloch. Weil ich so schroff und direkt bin. Ich, also kein Bullshit, Floskeln, was weiß ich mache, sondern ich bin hier für etwas und das, also, ne, Deutschland ist auch irgendwas Kulturelles.
Natürlich. Ja, und das ist, was ich mit Deutschsein verbinde, ist, ich bin deutsch sozialisiert. Ich kann nicht hundertprozentig definieren, was das bedeutet. Das
ist einfach, haben wir doch jetzt eigentlich Pragmatismus und Pünktlichkeit.
Also die Überstereotypen
auch. Genau. Okay. Das Stereotyp.
Danke, das war unser Podcast.
Wir sind alle drei deutsch. Wir sind alle pünktlich. Wir trinken alle Bier.
Nee, ich ja nicht mehr.
Aber...
Nein, aber... das Deutschsein, ich merke, wie deutsch ich bin, wenn ich im Ausland bin. Mhm. Wenn ich in Deutschland bin, fühle ich mich weniger deutsch.
Als Fremdkörper.
Als Fremdkörper, ja. Was absolut absurd ist. Es ist wirklich komisch. Es ist halt ich spreche keinen Dialekt, ich bin nicht in einem Dialekt sozialisiert worden. Obwohl ich in Franken auf die Grundschule gegangen bin, in Bayern aufs Gymnasium, in Franken und Bayern, haha, in München aufs Gymnasium. Aber ich spreche kein Dialekt und fühle mich in, und ich schlage den Bogen wieder zurück, gerade eben bei Lab-Leuten oder dieses, ich will es nicht inklusiv nennen, du hast es vorhin gesagt, du willst lieber inklusiv sagen statt divers. Mhm. Das passt da nicht, weil das sind schon sehr inklusive Leute. Das sind alles Freaks, alles komische Gestalten. Ich meine, die spielen Lab. Natürlich sind die komisch. Wir sind alle ein bisschen komisch im Kopf. Aber sie sind alle deutsch. Und es fühlt sich sehr, sehr komisch an, für mich in einem Umfeld zu sein, wo jeder, wo keiner einen Migrationshintergrund hat, wo keiner...
oder zumindest eindeutigen Migrationshintergrund.
Oder eindeutigen Migrationshintergrund. Das ist, ich fühle mich da automatisch fremd.
Mhm. Und ich finde auch so ein bisschen, was... Wo du jetzt gerade von Lab redest, meine Mitbewohnerin, die studiert technische Kybernetik. Mhm. Und das war gerade so eine Anekdote, die mir irgendwie in den Kopf gekommen ist. Und irgendwann hatte sie einfach mal ihre Kommilitonen eingeladen und die waren auch alle mega nett und halt natürlich alle auch ein bisschen freaky und nerdy. Aber wer bin ich, um da Leute zu verurteilen? Also
nur mal klar, keiner wird uns judged hier. Genau. Wir sind alles freaky und nerdy.
Und es war aber trotzdem, was mir halt auch so ein bisschen aufgefallen ist und was Ezzy auch schon mal mir gesagt hatte, man hat auch einfach andere Unterhaltungen oder Themen, wenn man eben in einer, ich würde jetzt diversen Gruppe sagen, wo du einfach unterschiedliche Hintergründe auch hast, die ich weiß nicht, wo, also diese Unterhaltung, die wir jetzt zum Beispiel gerade haben, könnten wir nicht führen, wenn jetzt noch 4, 5 Bio-Deutsche quasi im Raum sitzen würden. Denn das
Bio-Deutsch nicht.
Ich auch nicht.
Du bist Bio-Deutsch. Du bist hier geboren. Ich bin Bio-Deutsch. Also dieses ich mag den Begriff nicht.
Dann also, um jetzt die Story erstmal zu führen, dann war nämlich nochmal eine zweite Geschichte, wo dann eben auch ihre Kommilitonen dabei waren Und ich hatte dann eben auch noch von der Arbeit zwei Kolleginnen eingeladen. Die eine Afroamerikanerin, die andere weiße Amerikanerin. Und letztlich, wo es dann einfach, oder wo der Abend dann geendet war, war es, dass wir irgendwie für, ich glaube, 2-3 Stunden einfach nur noch zu dritt quasi an der Seite saßen. Mhm. Und die anderen 4 oder 5 Leute haben sich halt einfach, wir haben gegrillt, haben sich halt einfach am Grill unterhalten und versucht, den zusammen anzukriegen. Und das fand ich halt auch ein bisschen schade, dass da halt einfach so wenig, ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute nicht gewillt gewesen wären, da eine Unterhaltung zu führen, aber ich glaube, viele Leute wissen auch gar nicht, wie sie so eine Unterhaltung führen können. Du hattest zwar am Anfang gesagt, so, es kann ein guter Unterhaltungsstarter sein, zu fragen, wo jemand herkommt, mhm. aber ich habe das Gefühl, viele Leute können damit gar nicht dann umgehen mit den Antworten.
Ja, es ist halt immer...
Ja, weil because their mind is then blown. Wenn ich anfange, meine Biografie aufzusprechen, Leute kommen nicht mit, da verglasen die Augen über und alle so, okay, und bye. Weil man mich nicht in eine Schublade stecken kann.
Ja, oder dann kommst du, okay, was studierst du denn? Ja. Einfach so Themenwechsel.
Aber das ist ja eben dieses Tribal-Denken. Wir suchen ja in jeder Unterhaltung, die wir führen, mit egal wem, suchen wir ja immer eine gemeinsame Basis, von der aus wir die Unterhaltung
weiterführen können. Ja, damit wir auch Empathie aufbauen können.
Wenn man die, und es ist halt eben, manchmal ist es schwierig, diese gemeinsame Basis zu finden. Ich wage zu behaupten, dass wer jetzt in dieser, was hattet ihr, diese Dreierkonstellation und eine Fünferkonstellation, wer das ihr drei und eine Person aus dieser Fünferkonstellation, es wären nicht 5 Leute gewesen, sondern nur eine Person.
Das geht, also meine Mitwohnerin zum Beispiel, die war auch ein Jahr, glaube ich, in den USA und die kannte auch zum Beispiel die eine Kollegin schon von mir und also so zu viert konnten wir uns auch super unterhalten.
Und man zieht sich halt immer in das zurück, wo man sich wohlfühlt. Mhm. Also es ist, wenn du halt 5 Leute aus dem gleichen
Kulturkreis.
Ich will nicht Kulturkreis sagen, Sozialisierungskreis ist, glaube ich, ein besseres Wort dafür. Mhm. Wenn du 5 Leute aus dem gleichen Sozialisierungskreis hast, dann und 3 Leute aus dem anderen Sozialisierungskreis, dann stößt sich das ab. Dann ist es schwierig, da eine Verbindung herzustellen und diese beiden Gruppen zusammenzuführen. Mhm. Und es ist ja gerade dieses ich finde, Sozialisierungskreis ist eigentlich ein ganz tolles Wort, weil das haben wir, jeder ist ja irgendwie anders sozialisiert. Auch Thomas vom Tegernsee ist anders sozialisiert als Stefan vom Starnberger See. Das sind unterschiedliche Gruppen. Mhm. Vor allem, man kann davon ausgehen, dass Stefan vom Starnberger See mehr Geld hat als Thomas vom Tegernsee. Das ist, aus einer anderen, und das hast du ja bei jeder menschlichen Interaktion, diese Gruppen, halt diese Tribes, Stämme, Tribalism.
Viel aus, weil, also mir fällt zum Beispiel ein, wenn ich daheim bin in den USA, wenn ich mit weißen Personen interagiere, spreche ich Englisch, wie ich sonst eigentlich normal Englisch sprechen würde mit euch, also relatively standard English, my accent is relatively neutral, but people think, oh, okay. Wenn ich mit Schwarzen Leuten spreche, and I talk different. I drop my, things just change. Mhm. Der Punkt ist, ich mache das zum Teil ganz bewusst, weil ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mit schwarzen Leuten, in Anführungszeichen weiß spreche, who are you? You think you're better than me? Und ich einfach nicht dazu gehöre und dann ganz schnell ganz viel Misstrauen entstehen kann. Mhm. Und ich habe die Erfahrung gemacht, natürlich, wenn ich mit weißen Personen auf schwarzen Anführungszeichen spreche, das ist keine Ghetto-Kind. Mhm. Also der Punkt ist aber, jede interpersonale Situation bringt andere Bedürfnisse mit sich mit. Mhm. Und dass man sich zu einem gewissen Grad auch anpassen muss, finde ich. Also dieses Ding von wegen, sei einfach du selbst, das ist total naiv. je nachdem, wo du bist und mit wem du interagierst und auch in welchen Konstellationen du interagierst, das verändert so viel.
Ja, ja. Genau. Ich würde an der Stelle kurz eingreifen. Nein. Wir hatten noch das Thema mit, was sagen wir statt Biodeutsch, weil wir den Begriff nicht mögen. Und dann als nächstes würde ich eigentlich quasi dann wieder zurückgehen zu dem, was du jetzt auch gerade gesagt hast.
Wer ist du?
Du, Erzi.
Hi.
Sorry. Und zwar, so dieses, also Code-Switching ist ein Begriff, genau, den du vorhin schon mal gesagt hattest. Das bezeichnet halt eben, dass man die Art, wie man sich ausdrückt, ändert, wenn man mit einem anderen Publikum sich quasi...
Also ein ganz konkretes also Beispiel, das sagt zum Beispiel, dass ich Hi, how are you doing today sagen kann, oder Hey, how are you, what's going on sagen kann. Also genau, das ist
Code-Switching. Und im Deutschen würde ich das zum Beispiel auch haben, wenn ich jetzt mit meiner Tante rede, versuche ich eigentlich oder verwende ich keine Anglizismen, wohingegen ich sonst eigentlich eher Denglisch spreche. Genauso auch mit Kollegen würde ich eigentlich eh nicht sprechen. Wenn ich dann ein generelles Publikum irgendwie eher habe, was aber jünger ist, dann kann ich auch sowas machen, was dazwischen ist. Und natürlich gibt's dann auch manchmal einfach, dass man das verwechselt, dass man den falschen Code für das falsche Publikum verwendet.
Aber im Endeffekt aber eigentlich jeder betreibt Code-Switching.
Jeder macht das, ja.
Und zwar ist es auch nur von Hochdeutsch auf Bayerisch.
Ich meine, Max, wenn Max mit seiner Familie telefoniert, dann redet er Bayerisch und ansonsten mit uns redet er Hochdeutsch.
Also Max ist ein Kumpel von uns, der tatsächlich vom Tegernsee kommt. Thomas, du bist nicht alleine.
Thomas vom Tegernsee heißt eigentlich Max.
Okay.
Genau, also Max ist, wenn er sonst mit uns spricht, das ist halt Hochdeutsch oder Englisch. Und sobald er den Telefon in die Hand nimmt, mit deinen Eltern spricht, da verstehe ich ihn als nicht Bayerin, total gar nicht, weil es halt einfach so ein krasses, ja, Bayerisch auch ist. Also jeder code-switcht.
Ja.
Das ist, grundsätzlich. Aber es ist vielen Leuten nicht bewusst, dass sie so mit tun.
Also, was wollen wir dann mit dem Begriff Bio-Deutsch bezeichnen? Also, so wie ich das verstehe, wäre es jemand, der mehrheitlich weiß Deutsch ist, quasi.
Also seit Generationen schon.
Der jetzt nicht zu der, oder der jetzt eben keine Minderheit
ist. Ich glaube, so ist es oft gemeint.
Ja.
Aber zu diesem Thema, nach der Definition, bin ich hundertprozentig Bio-Deutscher.
Ja.
Durch und durch.
Wir es aber nicht so empfunden.
Ja, genau. Ich empfinde mich selbst ja auch nicht so.
Yeah.
Aber diese Definition, wie gesagt, Familie seit Jahrhunderten, in Franken ansässig. Der andere Teil der Familie kommt aus Preußen. Ja. Es ist
also dann eher über die Sozialisierung?
Ich glaube, dass der Begriff Bio-Deutsch ein Kunstprodukt ist. Das gibt's einfach gar nicht.
Aber wisst ihr, das ist lustig, weil also nicht lustig, aber was mich interessiert gerade an diese ganze Debatte, die wir haben, oder den Versuch, uns mit diesem Begriff auseinanderzusetzen. Ich als Ami habe diese Probleme nicht. Denn
Melting Pot.
Es ist ein Melting Pot, yeah, genau. Mhm. Egal, ob manche Republikaner das wahrhaben wollen oder nicht, wir sind alle Immigranten, freiwillig oder unfreiwillig, außer Native Americans.
Ja.
Die einzigen Bio-Amerikaner sind Native Americans, Punkt. Mhm. Und nur mal so, nicht Indianer, sondern Native Americans. Wir müssen Columbus seinen Fehler nicht weitermachen.
Oder amerikanische
und ganz ehrlich, auch Lufthansa, sorry, aber wie viel Columbus steckt in dir? Du kannst gleich fragen, wie viel Rassismus und Kolonialismus steckt in dir? Wie viele Leute willst du Versklaven umbringen? Für 499 Euro. Also,
429.
Entschuldigung, für 429
Jetzt
Euro.
Jetzt kann Lufthansa uns sponsern. Wir haben Name-Dropping. Also
hey, Lufthansa, wenn du was wieder gut machen willst. da frage ich mich auch manchmal so, auch wie, wer steckt hinter diesen Kampagnen? Auch bei diesen H&M-T-Shirt, ne? Kleiner schwarze Junge in, ich bin ein Affe, oder wie war der Spruch?
The coolest monkey in the
Jungle. The coolest monkey in the Jungle, so, checken das
Leute? Aber ich denke, das ist halt das Problem, dass die Leute eigentlich, ich sage jetzt mal, unter sich sind und nicht genug Leuten quasi exponiert sind, die da dann sagen könnten, okay, Columbus war ein Mörder, Vergewaltiger, ein ziemlicher Rassist, und noch zu, also noch nebenbei ein absoluter Idiot.
Das hat sich total verirrt, das war nicht Indien.
Und wird halt leider in Europa
vergöttert?
Immer noch vergöttert. Also in Genua steht eine Statue von ihm, die 15 Meter hoch ist.
Du scheiße, die Statue, die USA, wir haben Columbus Day. Also
ja, also das ist halt einfach so die Sache, dass es leider die Stimmen von Minderheiten natürlich zu leise sind. Oder
nicht gehört werden.
Sagen wir es andersrum. Nicht gehört werden.
Ja. Auch international gesehen muss man halt auch ganz sagen, also weiße Menschen aus Europa, USA, scheißegal. Eigentlich, wenn ich mich richtig eingelesen habe, sind in einer Minderheit international.
Ja, natürlich.
Ja, aber das...
Also Asiaten sind die einzige Mehrheit auf diesem Planeten.
Aber das ist ja, wir kommen ja wieder zurück auf Sozialisierung, weil wir haben im Prinzip, europäische Länder sind ein ziemlich homogener Blob.
Ja. Auch wenn das viele Leute gar nicht wahrhaben wollen, dass Franzosen und Deutsche letztlich die gleiche Kultur haben.
Genau. Es ist ja
und davon ja auch historisch unglaublich profitiert haben, dass halt einfach ein unglaublicher Austausch war zwischen.
Ich glaube, da kommen wir in ganz gefährliche Wässer, ganz ehrlich, das würde ich nicht so weit gehen.
Wir haben Wildkönige untereinander ausgetauscht. Ja. Das ist mal war ein Franzose in Deutschland König, mal war ein Deutscher in England König. Ich meine, das ist...
Ja, aber trotzdem, also inzwischen kann man auch kulturell, finde ich, ganz... Also klar gibt es da Überschneidungspunkte. Genauso wie es inzwischen Überschneidungspunkte zwischen Westeuropa und USA gibt. Mhm. Aber trotzdem sind das unterschiedliche Kulturen.
Natürlich unterscheiden sich die Kulturen. Aber sie haben... dennoch sehr, sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten. Und was sie meinte mit europäische Länder sind ein homogener Blob. Damit meine ich, man kann immer ins Detail gehen. Man kann immer sagen, da ist ein Unterschied und da ist ein Unterschied. Aber wenn du jetzt europäische Länder, einfach mal Deutschland mit Amerika vergleichst, Deutschland ist zwar ein Einwanderungsland, das kann keiner bestreiten. Aber nicht auf einem Level wie Amerika eines war. Nein. Amerikas Geschichte ist maßgeblich geprägt durch Einwanderung.
Also durch Genozid und Versklavung und Einwanderung, ja.
Die deutsche Geschichte nicht. Ist nicht maßgeblich geprägt. Das ist, Einwanderung hat...
Also in den 60er Jahren schon.
Ja, klar. Aber es ist, Deutschland versteht sich immer noch als Deutschland. Daher kommt diese, und es gibt zu wenig Berührungspunkte, zu wenig Bewusstsein für so könnten sich Leute fühlen, die anders sind. Also bei diesen ganzen Werbekampagnen, du hast gefragt, wer kommt auf die Idee? Auf die Idee kommen Leute, denen nicht mal im Schlaf einfällt, dass das...
Mal Wikipedia aufzumachen?
Dass es irgendjemandem wehtun könnte. Ja. Dem fällt das einfach nicht ein. Ich meine, die Tatsache, Beispiel aus dem eigenen Leben wieder, den Spruch zu hören, wie euch gibt's noch? Den meisten Deutschen sind Minderheiten bewusst als abstraktes Konzept. Mhm. Deshalb, ich meine, ihr habt das oft genug erlebt, wenn ihr mit der U-Bahn fahrt und ihr werdet angestarrt. Oftmals von Kindern wahrscheinlich, weil sie haben noch nie einen Schwarzen gesehen.
Da bemühe ich mich auch immer ganz nett zu lächeln, sodass sie ja kein schlechtes Bild von Schwarzen
kriegen. Aber das ist eben diese mangelnden Berührungspunkte. Mhm. Das einfach, natürlich hast du in den Städten, in den urbanen Zentren, in Berlin, in Hamburg, in München, auch zu einem gewissen Grad, obwohl München nicht unbedingt die kosmopolitischste Stadt ist. Mhm. Aber in den Großstädten, da hast du natürlich Berührungspunkte. Mhm. Aber auch
wenn du dann schon in eine kleinere Großstadt wie Stuttgart oder sowas kommst, wo zum Beispiel auch ein Teil von meiner Familie mütterlicherseits wohnt. Mhm. Da weiß ich noch, wo ich meinen Großcousin, ich glaube, das erste oder zweite Mal kennengelernt habe. Der ist jetzt, ich glaube, 8, 9. Und das erste Mal, als ich ihn kennengelernt hatte, war seine Mutter, also die Frau von meinem Cousin, saß halt auch daneben und der Kleine hat mich dann halt auch angeschaut und war so ein bisschen... ich meine schüchtern, wie man es aber auch eigentlich ist mit Fremden. Mhm. Aber dann hat eben die Frau von meinem Cousin das natürlich direkt irgendwie auf die Hautfarbe bezogen, was zum Beispiel meine Tante auch vollkommen unnötig fand, weil sie hätte auch einfach nichts sagen müssen. Mhm. Weil ich glaube, er dachte sich dann nicht, oh, der hat eine andere Hautfarbe, der ist bestimmt komisch oder anders. Weil ich denke, Kinder nehmen das gar nicht so wahr, notwendigerweise.
Also das Ding ist bei Blicken, sei es von Kindern oder von Erwachsenen. Ich finde, man kriegt irgendwann ein Gespür dafür, wie dieser Blick gemeint ist. Und viele Blicke, die auch vor allem wir beide Vincent kriegen, sei es in München oder anderen Städten, U-Bahn oder nicht U-Bahn, sind Neugier. Und damit kann ich zum Beispiel persönlich umgehen. Dafür habe ich Empathie. Hey, ich bin hier ethnisch gesehen nicht die Norm. Ich verstehe, warum du mich anstarrst. Aber gut, mindestens die Hälfte der Blicke, die ich tagtäglich erlebe, zwischen zum Beispiel in der U-Bahn, ich habe immer Kopfhörer auf und meistens auch eine Sonnenbrille irgendwo. Nee, nicht in der U-Bahn, also die Sonnenbrille nicht, aber Kopfhörer. Das ist natürlich strange. Das ist nicht Neugier. Das ist Misstrauen. Mhm. Das ist manchmal auch einfach ganz eindeutiger Hass. Mhm. Und da kriegt man einfach ein Gespür dafür.
Ja, klar.
Man muss halt einfach bei den Intentionen halt einfach auch mitdenken.
Ja.
Und das habe ich zum Beispiel neulich vor ein paar Tagen auch jemandem erklären müssen, weil es ging um den Begriff Neger. Und dann habe ich jemandem vor ein paar Tagen erklären müssen, so, hey, wenn mich jetzt irgendeine alte Oma vom Dorf jetzt Neger nennt, dann meistens meint sie es nicht böse. Meistens weiß sie gar nicht, was das wirklich heißt und wie es mich verletzen könnte. Und dann sage ich halt ganz nett, also wissen Sie, das benutzt man jetzt heutzutage nicht mehr, Sie können mich gern schwarz nennen oder Afro, was weiß ich. Aber wenn irgendjemand, der irgendwie Mitte 20 einer Uni studiert, mich einen Neger nennt, weiß der ganz genau, was das heißt und benutzt es ganz bewusst. Mhm. Man muss die Intentionen sich irgendwo bewusst sein, finde ich.
Ja. Also ich muss sagen, dass ich denke, bei den meisten Leuten nicht unbedingt eine böse Intention dahinter steht. So einfach von den Erfahrungen, die ich gemacht habe, aber natürlich ist das nicht empirisch. Aber es ändert nichts daran, dass es trotzdem verletzt. Also wenn zum Beispiel jemand...
Klar, die Wirkung bleibt.
Weil wenn jemand, der 20 ist und vom Dorf kommt und dann sagt Neger, und ich dann sage, ja, das sagt man nicht, und das dann auch erkläre, dass das ein hassgeladener Begriff ist, und dann die Person mir aber entgegnet, ja, aber das ist ja nicht böse gemeint, und ich mich dann quasi entregen soll, weil
mach die Person, keine Szene,
genau, weil ich soll mich dann, oh, ich darf mich dann nicht aufregen, weil es ja nicht böse gemeint ist, dann finde ich, ist es schon schwierig. Wenn es wirklich ein ehrlicher Fehler ist, ist es, finde ich, weniger schwierig, als wenn dann Leute versuchen, das zu rechtfertigen.
Das ist halt das Problem mit Privileg. Es ist so schwer, das Leuten zu erklären, was Privileg ist und dass sie ein Privileg haben, weil es bekommen viele Leute auch ganz, ganz schnell einen falschen Hals. Ich meine, das ist ein anderes Fass, das wir jetzt heute eigentlich nicht aufmachen sollten.
Privilegiengespräch, das Privilegienspiel machen wir mal anders.
Ja, das machen wir mal anders. aber es ist das mit dem Starren. Ich weiß halt auch noch, als ich jünger war, wenn ich schwarze Leute gesehen habe, ich habe gestarrt. Ja, also ich habe dann immer ganz schnell weggeguckt, weil für mich, ich habe noch nie schwarze Leute im echten Leben gesehen. Ich kannte das vom Fernsehen, aber
dafür habe ich halt auch wirklich Empathie, das kann ich auch nachvollziehen. Manchmal bleibt ja klar die Wirkung die gleiche, aber der Grund, warum ich zum Beispiel ganz spezifisch dieses Starrenbeispiel aufbringe, ist das, und da haben wir beide Nathan halt auch uns auch irgendwo viel drüber unterhalten, weil ich die Erfahrung mache, ich werde halt tagtäglich angestarrt und manche sind einfach Neugier und manche sind einfach ganz eindeutiger Rassismus. Und dass ich dann viele Leute in meinem Bekanntenkreis habe, denen ich dann halt so erzähle, weil mich das irgendwie aufregt oder was weiß ich. Und die, ach nee, wirklich? Bist du sicher, du hast dich nicht irgendwie vertan? Das habe ich gemeint von wegen Bauchgefühl und es ist nicht empirisch irgendwie. Mhm. Du warst zum Beispiel auch einer dieser Personen, bis du dann mal in der U-Bahn mit mir warst und du diese Blicke beobachtet hast, die ich krieg. Mhm. Und genau auch so ein Gespür vom Bauch aus wusstest, das meint ihr sie damit.
Naja, das ist...
Und das ist halt so ein Ding, deswegen habe ich auch ganz vorher auch im Podcast gesagt, so Leute, glaubt uns einfach. Ich glaube, also im Allgemeinen, was sich viele Leute, glaube ich, denken könnten, so two Negroes and a Jew talking about race and identity. Wir reden nicht tagtäglich über unsere Identitäten und Erfahrungen oder anders sein, weil es uns unbedingt Spaß macht, sondern wir reden drüber, weil wir tagtäglich damit konfrontiert werden und weil es ausgesprochen werden muss. Und keine Ahnung, ich meine, ich frag mich halt, also wenn sich Leute aufregen, dass ich die ganze Zeit über Rassismus spreche, so, du würdest auch die ganze Zeit über Rassismus sprechen, wenn du die ganze Zeit Rassismus entgegnen würdest.
Mhm. Nürzeln angestarrt werden. Einfach um vielleicht ein bisschen Empathie zu erzeugen. Ich beschreibe es gerne als das Goth-Phänomen. Yeah. Leute, die das mit dem Anstarren vielleicht ganz gut verstehen könnten, sind entweder Goths oder Punks. Mhm. Ja. Wenn die in die U-Bahn gehen, werden sie von allen Leuten angestarrt. Ja. Ich weiß es, weil ich früher selbst ein Goth war. ich glaube, die Leute, die anders aussehen, also grundsätzlich anders aussehen. Das Schöne bei Goths und Punks ist, das ist eine Entscheidung. Das, man kann sich wieder seine normale Haarfarbe stehen lassen, sich eine in Anführungsstrichen normale Frisur schneiden und in Anführungsstrichen normalen Kleidern rumlaufen und das Problem ist gelöst.
Das Problem.
Aber das Problem des Angestarrtwerdens.
Ach so, okay.
Nein, aber das ist jeder, der mal anders rumgelaufen ist irgendwo, diese Blicke, dieses entweder feindselige, unverhohlen feindselige Blicke und die neugierigen Blicke. Die neugierigen Blicke sind immer dabei. Ich meine, jeder starrt etwas an oder was anders ist.
Ja.
Und das ist einfach ein Fakt des Lebens. Es ist einfach so.
Aber ich finde es interessant, was du sagst, freiwillig.
Ja.
Starre mich bitte nicht an. Vor allem feindselig. Für etwas, wofür ich nichts kann.
Ja, genau. Das war um Gottes Willen
nicht
keine.
Nicht du, Nathan, also nein, die Generale du.
Aber um Gottes Willen, das war keine Verteidigung dessen.
Nee.
Es war dafür, was ich damit sagen will, ist, vielleicht können auf diese Ebene Menschen mal nachvollziehen, wie das ist. Nur, sie sollten sich bewusst sein, Leute mit einer anderen Hautfarbe haben nicht die Option.
Genau. Oder Leute, die, also das ist das Ding, Leute, die nicht der Norm angehören, und sei diese Norm weiß, sei diese Norm männlich, sei diese Norm able-bodied,
genau,
sei diese Norm christlich, was weiß ich. Der Punkt ist aber, für diese Sachen, also deine körperlichen Fähigkeiten, deine geistigen Fähigkeiten, deine Hautfarbe, dein Gender, deine Sexualität, man kann nichts dafür. Das ist meistens einfach angeboren. Und dementsprechend sollte man auch aufgrund dessen nicht diskriminiert werden.
Absolut.
Aber manche Leute meinen es immer noch, dass es gut ist, das zu tun. Manche Leute finden es geil, sich über Identitätsfaktoren aufzuregen und Leute zu diskriminieren. Deswegen.
Aber eben um so etwas abzubauen, um wieder nochmal einen kurzen Bogen zurückzuschlagen, eben braucht es mehr Berührungspunkte. Und es gibt in Deutschland nach wie vor noch zu wenig Berührungspunkte. Deshalb hast du solche Werbekampagnen. Deshalb hast du das Gestarre, weil Deutschland einfach kein Melting Pot ist.
Genau.
Es wäre schön, wenn Europa mal irgendwann mal ein Melting Pot wird. Aber es braucht einfach mehr Berührungspunkte. Aber
und deswegen haben wir jetzt auch den Podcast.
Hey. Aber das Ding ist, und da frage ich mich auch, nicht unbedingt mit dem Podcast, sondern das bemerke ich im alltäglichen Leben, ich habe das Gefühl, dass ich wirklich auf allen Ebenen, also privat, also platonisch, romantisch oder auf der Arbeit oder was weiß ich, ich habe das Gefühl, dass ich wahnsinnig viel Bildungsarbeit betreibe. Dass mich so oft Sachen aufregen, dass Leuten gewisse Rassismen, Sexismen irgendwie rausrutschen und dass ich mich dann vor einer Entscheidung sehe. So, entweder ich erkläre diesen Menschen, okay, das war nicht okay und warum, und dann haben sie die Wahl, sich so umzuändern. Oder ich reg mich einfach auf und halt die Fresse oder geh weg und was weiß ich. Mein Punkt ist aber, ich als nicht dazugehörige Person, egal wo ich bin immer eigentlich in der Position, betreibe ich Bildungsarbeit oder nicht? Und mich regt das langsam auf. Mit 25 Jahren habe ich eigentlich keinen Bock mehr, jemanden an der Uni zu erklären, warum etwas jetzt rassistisch oder sexistisch ist. Ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Mach halt Wikipedia auf, bitte. Oder vielleicht nicht Wikipedia, das ist vielleicht die falsche Anlaufstelle, aber mein Punkt ist also so. Und vor allem für mich hat es auch was Kulturelles. Der Grund, warum mich das aufregt, ist, weil, also als Afroamerikanerin gibt es einen wunderschönen Stereotyp, das heißt Mammy. Mammy, die Amme sein. Ne, sich um die netten weißen Leute kümmern und denen alles erklären und zurecht machen. Und das nennt man Mammy sein. Und das ist für mich oft mit Bildungsarbeit verknüpft. Und ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ich bin zu müde.
Direkt dazu habe ich zwei, also einen Fakt und eine Anekdote. Und zwar, also ich bin Chemiker und ich hatte eigentlich, also ich habe in München studiert für 4,5, 5 Jahre.
Und wenn Vincent sagt, er ist Chemiker, er ist wirklich Chemiker, dann macht gerade seinen Doktor. Alle mal herzlichen Glückwunsch an Vincent, Überflieger, fuck you.
Unnecessary. Genau. Und letztlich war es da an der Uni auch ähnlich wie natürlich davor schon in Berlin, dass es halt, dass ich quasi der einzige oder einer der wenigen war, die irgendwie anders war oder Minderheit waren. Und da ging es mir ähnlich mit den Erfahrungen, die Azeroth auch beschrieben hat. Und da war dann halt eigentlich, fällt mir gerade so auf, der Bruch eigentlich, wo ich angefangen habe zu promovieren, weil ich jetzt an einem Institut arbeite, was halt unglaublich international ist. Also wir haben in unserer Arbeitsgruppe...
Es ist wie die Vereinten Nationen bei euch. Jetzt
muss ich wirklich, also ich muss kurz überlegen. Ich glaube, wir haben 3 Koreaner, 3 Chinesen, 3 Inder auch.
Amerikaner.
Dann haben wir Amerikaner, wir haben
zwei
Kolumbianer, ein Nigerianer. Wir haben also am ganzen Institut wahrscheinlich alle Nationen einmal vertreten. Und das ist eine unglaublich schöne und auf der anderen Seite auch einfach sehr, sehr, wie sagt man, reiche Erfahrung, die ich machen kann.
Es ist auch befreiend.
Darauf will ich hinaus. Es ist unglaublich befreiend, weil ich nicht der Einzige bin, der anders ist, sondern anders zu sein ist die Norm. Und es ist einfach...
Man hat dann die Zeit, sich auf andere Sachen zu konzentrieren.
Genau, also es ist halt wirklich so, dass ich, wenn ich auf der Arbeit bin, wirklich einfach mich in erster Linie darüber definieren kann, was ich beruflich mache und nicht in erster Linie, wie ich aussehe. Und das ist natürlich für viele Leute die Norm, dass es nicht wirklich relevant ist, dass man jetzt, keine Ahnung, glatte blonde Haare hat oder grüne oder blaue Augen. Aber für mich oder für uns ist es halt leider immer ein Thema. Und wenn man dann so das erste Mal quasi, oder in meinem Fall jetzt das zweite Mal, in so einem Umfeld ist, wo es einfach komplett durchmischt ist und alle Leute sich halt auch einfach austauschen können über ihre Erfahrungen. Und zum Beispiel unsere Weihnachtsfeier ist halt immer, wir wechseln halt immer das Motto. Also wir haben angefangen, glaube ich, mit einem mexikanischen Weihnachtsfeier, dann hatten wir Italienisch, dann hatten wir Asiatisch letztes Jahr und dann haben wir halt quasi die jeweiligen asiatischen Nationen aus ihrer Region ein bisschen was gekocht. Dann hatten wir letztes Jahr afrikanisch-karibisch. Dieses Jahr gibt's Deutsch.
Darf ich bei euch im Institut arbeiten? Das klingt lecker.
Komm, Nathan, wir werden Chemiker.
Ihr könnt auch als Computer Scientists da arbeiten.
Toll.
Ja, nee.
genau, und also das war quasi das eine, wo es tatsächlich einfach jetzt die letzten 2 Jahre für mich sehr entspannt war in der Hinsicht, dass ich halt nicht mich konstant rechtfertigen musste. Und das ist dann halt auch wieder, wenn ich dann quasi aus der Blase-Institut austrete, ist es halt dann auch wieder, dass man damit konfrontiert wird und dass man erklären muss. Und es ist sehr müßig. Und ich merke halt auch, wie ich dann einfach versuche, mich da zurückzuziehen und halt einfach nicht so die... Ja, wie er also gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr auf den
Scheiß. Na dann, du siehst aus, als würdest du irgendwas sagen wollen.
Ich wollte nur dann Vincent ausreden lassen.
Genau, die andere Anekdote war, eigentlich war es halt eben dieses Bundestreffen von Afrodeutschen. Und dann kam ich nach 3 Tagen, wo ich nur mit Afrodeutschen abgehangen habe, kam ich halt bei uns auf die Arbeit. Und hat mit der Afroamerikanerin, die ich vorhin schon erwähnt hatte, geredet und meinte so, ich habe seit 4 Tagen nicht mehr mit Weißen geredet. und sie kommt aus New York und schaut mich so an, so, ja, das ist für sie normal.
Yeah.
Und dann meint sie so, and how does it feel? So,
ja,
amazing.
Ja. Aber das ist halt auch so ein Ding. Ich bin sehr, sehr spontan diesen Sommer nach Hause gefahren zu meinen Eltern für 3 Wochen. Und ich war hauptsächlich, das war kein Urlaub, so ich will alles sehen, sondern ich will daheim chillen und mich kochen lassen und schlafen. Mhm. Und halt einfach, es gab eine Woche, wo ich wirklich nicht aus dem Haus gegangen bin, außer zum Joggen oder so. Und wirklich nur mit meiner Family, die alle schwarz sind, gesprochen habe. Und dann kam ich raus, bin einkaufen gegangen mit meiner Mom, bin nur weißen Menschen entgegnet. Und es war auch so ein bisschen so, oh, hi, okay, I'm in the US. Also ich fühle mich so, ich kenne das nicht, eigentlich fast nicht, außer mit meiner Family, dass ich mit anderen Chancen bin.
Genau.
Außer mit dir, Vincent, mit dir immer.
Ja.
Sorry, Vincent wanted to say something for half an hour.
noch ein Satz, bin ich fertig.
Das wird jetzt aber ein langer Satz voller Nebensätze.
Nein, überhaupt nicht.
Aha, auf geht's.
Ich finde es eigentlich nur schade, dass man halt eben in so einem speziellen Umfeld leider nur Mensch sein kann und ansonsten halt irgendwo immer sich rechtfertigen muss oder halt auf irgendwas reduziert wird, was man nicht, wo man sich nicht selber ausleben kann.
Deutsche Sätze sind furchtbar lang, aber ja, das, was du gesagt hast.
Ja, hundertprozentig. Also erstmal vorhin, ich will noch ansetzen bei diesem, es ist so mühselig.
Mhm.
Ich habe auch mittlerweile dieses Ding, ich habe keine Kraft mehr dafür. Also bei der Frage, woher kommst du? Blocke ich mittlerweile oft ab, wenn ich merke, dass die Intention eine ist, mir zu sagen, du bist anders. Ich blocke ab und sage, ja, ich komme aus Deutschland, bin in Hannover geboren. also ich habe den Luxus, im Gegensatz zu euch, dass es da dann stehen bleibt, weil sie nicht sagen können, ja, aber du hast so eine dunkle Hautfarbe. Das kommt bei mir.
Aber ich habe bei dir zum Beispiel, Nathan, schon mehrmals gesehen, wo dir diese Frage gestellt worden ist, jetzt über die Jahre. Und genau was du sagst, und wegen, wenn du merkst, diese Frage ist vielleicht nicht so koscher gemeint.
Ja.
Cultural appropriation.
Let's do the racial puns.
Hi. Oi weh, nicht schon wieder. Nein, sorry.
Es ist nicht oi weh, es ist oi weh.
Back to the topic. Yes. Nein, ich habe gemerkt, dass wenn diese Frage vielleicht weniger nett gemeint ist, dass du ja wirklich so, ich komme aus Hannover, wenn überhaupt, meistens so, ich bin halt Deutscher, ich komme aus Deutschland, Punkt. Aber wenn die Frage kommt, so aus wirklichem Interesse, so, ich interessiere mich, wo du, Nathan, herkommst, weil es dich, bla bla bla, weil es wichtig ist, um dich kennenzulernen, dass du mit Freuden so aufgehst und wirklich so Leuten alles Mögliche erzählst.
Das ist aber seltener geworden. Also es ist, weil einfach, wenn ich in bestimmten Kreisen nur noch bekannt bin als der Jude.
What the fuck?
Das ist einfach, und es ist einfach kein, es ist
keine... In was für Kreisen treibst du dich rum, Mann? Du musst neue Freunde finden. Gott, wenn ich unter meinen Freunden so nur die Schwarze wäre, ich würde keine Gewalttaten ausüben, natürlich.
Es ist einfach, irgendwann hat man keine Kraft mehr, dazu zu sagen, also erstmal sage ich einfach, wenn ich gefragt werde, sage ich mittlerweile oft nichts mehr dazu. Und weil wenn ich was dazu sage, dann kommen so viele Fragen, die ich schon so oft beantwortet habe. Ich habe einfach keine Lust mehr, diese Fragen zu beantworten. Ja, wie ist das so? Gehst du dann oft in die Synagoge? Nein, ich bin Atheist. Ich meine, es sind an sich eigentlich interessante Gespräche und das ist also gerade für die Leute, die Fragen stellen und im Zweifelsfall in Deutschland noch nie in ihrem Leben zuvor einen Juden kennengelernt haben, ist es ein total interessantes Gespräch. Ja, aber ich hatte dieses Gespräch schon 20.000 Mal.
Eben.
Und das ist irgendwann kann man dieses...
Aber deswegen ist es gut, dass wir diesen Podcast machen, weil ich habe auch so interessant diese Gespräche sind. Ich habe auch jetzt zum 20. Mal mein Lebensgeschichte erklärt. Jetzt können wir einfach Leute so...
Hier ist der Podcast.
Setz dich 2 Stunden in die Ecke, hör dir das an und dann
also,
reden
wir so, wer ich bin, hier, bitteschön. Hier.
Also Thomas vom Tegernsee, Stefan vom...
Starnberger See.
Vom Starnberger See und Anton vom Ammersee. schickt einfach diesen Link dann auch an alle eure Freunde, bitte.
Genau. Nee, Scheiß.
Aber auch eine Sache, die mir... auffällt, wo du jetzt gerade von deinen 20.000 Mal quasi erzählst, wo du es erzählen musst. was ich merke, wenn ich mit Leuten abhänge, die Minderheiten sind, ich frage selber auch gar nicht so sehr nach, weil ich weiß, wie nervig das ist.
Genau. Und ich möchte
überhaupt nicht dir so nahe treten quasi, weil ich weiß, wie intrusiv das ist.
Ja.
Ich habe echt Hemmungen davor inzwischen. Ja.
Dito, das ist, weil ich weiß, wie sehr mich die Frage nervt und ich hab echt Hemmungen. Ich unterhalte mich mit jemandem, sieht aus, als könnte er aus Indien kommen, aber ich traue mich nicht zu fragen, woher kommst du?
Aber inzwischen mache ich so, wenn mich die Frage wirklich brennend interessiert, dann sage ich so, hey, hör zu, ich weiß, du kriegst die Frage wahrscheinlich die ganze Zeit, aber ohne Scheiß, mich interessiert es jetzt wirklich, wer du bist, woher kommst du denn?
Aber,
und wenn man es so anfängt.
Aber die Tatsache, dass wir uns solche Gedanken darüber machen, das ist halt, ich meine, das zeigt halt, wie sehr das an uns knabbert.
Ja, ja.
Dann wollte ich noch was dazu sagen zu deiner Arbeit, dass ihr da so international aufgestellt seid und dass ihr da so viele verschiedene Leute habt.
Aber leider Statistiken, nur 1% afrikanische Abstammung. Also wir brauchen mehr afrodeutsche oder afrikanische Forscher.
Habt ihr das gehört, Brothers and Sisters? bei den Chemikern in Stuttgart gibt es so Stellen frei, auf geht's.
Nein, in ganz Deutschland.
Achso, in ganz Deutschland, auf geht's.
Wir haben auch ein Institut in San Francisco.
Und dann hast du gesagt, und dann hast du dich 4 Tage lang nur mit Afrodeutschen unterhalten.
Ja.
Und das war awesome. Als du das alles erzählt hast, ist mir gekommen, ich fühle mich eigentlich nur daheim in solchen Gruppen wie in deiner Arbeit. Mhm. Wo es wirklich so bunt, also wo anders sein die Normalität ist.
Genau.
Da fühle ich mich richtig wohl. Mhm. Und ich fühle mich überhaupt nicht wohl, wenn ich jetzt ein Wochenende mit Juden verbringen müsste. Ich würde mich wahnsinnig fremd fühlen.
Weil du da auch anders bist.
Weil ich da auch anders bin, weil ich mich nicht über die Religion definiere, aber auch ich habe einfach eine allergische Reaktion auf Gruppen.
Mhm.
Ich mag das nicht. Und ich habe und dieses Gefühl, dazu zu gehören, das ist ja ein wahnsinnig tolles Gefühl.
Ja.
Das,
aber für kurze Zeiten, finde ich.
Ja, für kurze Zeiten ist das toll. Ich hatte das war ganz, ganz, ganz surreal fast. Wir sind nach Israel gefahren auf einen Urlaub. War das erste Mal für mich, dass ich in Israel war. Ich nicht wirklich eine Verbindung zu dem Land. Aber es war ein sehr surreales Gefühl, zu wissen, dass um mich herum nur Juden sind. Das war einfach komisch.
Mhm.
Also das war ein angenehmes Gefühl, dieses Wissen, dass ich hier nicht anders bin, dass mich das hier nicht anders macht. Aber sehr, sehr bald darauf kam das Wissen, ich bin aber anders wegen, hier bin ich anders aus anderen Gründen.
Ja.
Es ist schwierig, Gruppen zu finden. Und ich glaube, das ist ein Thema, das wir das nächste Mal anreißen wollen. Das ist Wahlfamilie, wo fühlt man sich zu Hause?
Ja.
Es ist schwierig, Gruppen zu finden. Also für mich persönlich ist es schwierig, Gruppen zu finden, wo ich mich wirklich zu Hause fühle. Das ist gerade hier der Kreis ist einfach sehr angenehm, weil wir einfach alle anders sind. Anders ist normal, es ist toll. In der Drama Group ist das auch ein großer Faktor.
Also diese Theatergruppe, wo wir uns alle kennengelernt haben.
Genau. Einfach eine Gruppe von Freaks. Und das war anfangs im Laben, hat sich das so ähnlich angefühlt, bis ich festgestellt habe, sehr, sehr schnell, dann, dass es doch alles ein recht homogener Hintergrund ist, den die Leute haben. Und also ich muss sagen, ich bin wahnsinnig neidisch auf deine Aussage, I spoke 4 days, I was only among Afro-Germans and it was awesome.
Ja.
Da bin ich sehr neidisch.
Ich muss auch sagen, ich hatte da zum Beispiel auch einen eine Erfahrung gemacht, wo ich halt mit jemandem mich unterhalten hatte, die auch Regisseurin war, also auch Afrodeutsch. Du kennst sie.
Ich finde, man kann sie auch hochloben.
Ja, kann man eigentlich. Dann macht das was.
Die Regisseurin ist Anta Helena Recke, die gerade im Theatertreffen war mit ihrer Inszenierung Mittelreich, eine schwarze Kopie quasi von einer Inszenierung an den Kammerspielen. Ganz tolle Frau, sehr begabte Regisseurin. Ich finde es toll, dass es sie gibt. Ich finde es wahnsinnig schade, dass es anscheinend nur sie gibt. Also deutschsprachiges Theater ist auch noch sehr, sehr einheitlich noch zum Teil. Aber zu Beruf kommen wir noch später.
Ja.
Ja, genau.
Und letztlich war unsere Unterhaltung eigentlich gar nicht so lange, aber wir hatten nach einer Weile, kamen wir halt auch so ein bisschen auf das Thema, wo ich mich halt auf der Arbeit auch wirklich privilegiert fühle insofern, dass ich halt so ein diverses Publikum oder so ein diverses Kollegium eigentlich habe, wo ich mir wirklich keine Sorgen machen muss, einfach ich selbst zu sein. Es sind alle Nerds, es sind alle verrückt, es sind alle international und es ist leider, muss ich sagen, eine sehr seltene Erfahrung.
Mhm.
Und deswegen weiß ich es auch umso mehr zu schätzen. Und es ist für mich, finde ich, auch ein Privileg.
Mhm. Ja. Es ist eine Erfahrung zum Beispiel, die ich nicht so oft mache. Ja. Aber Jungs, ich würde sagen, da stellen wir mal Schluss, ne?
Gut, das ist ein guter Punkt.
Dann. Lufthansa, wenn ihr uns sponsern wollt, ja, genau. Wenn ihr keine Rassisten sein wollt, dann ja. Auf geht's.
Also erstmal betätigen uns gerne als Berater. Wir haben einen guten Stundensatz.
Genau. Ne, natürlich nicht. Wir machen keine unbezahlte Bildungsarbeit mehr. Nee, aber danke fürs Zuhören, Leute.
Ja, und vielen,
ich
will
auch sagen, mich interessiert es auch wahnsinnig, was ihr dazu denkt. Was habt ihr für Anregungen, Fragen, Kritiken? Rassistische Kommentare werden erstmal belächelt und dann gelöscht, nur mal so. aber ohne Scheiß, gib mal ein bisschen Feedback, das wäre ganz toll. Und danke, dass ihr die Zeit genommen habt, uns zuzuhören.
Genau, auch von mir nochmal ein Dankeschön. Ich habe mir auch schon 6 oder 7 weitere Themen aufgeschrieben, die wir in der Zukunft noch besprechen können. Es gab auch, also jetzt glaube ich in der Unterhaltung, viele Themen, die wir gar nicht so abschließend jetzt drauf eingegangen sind. Aber ich denke, wir haben euch heute erstmal ein Gefühl dafür gegeben, was dieses Format sein soll. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß.
Wenn ihr noch Anregungen dazu habt, vielleicht gibt es da irgendwelche Vorschläge, was ihr habt, könnt ihr uns das gerne schreiben.
Ja,
richten. Ja. Nathan, any last words?
Nothing, danke fürs Zuhören und hoffentlich hat's gefallen und wenn es gefällt, dann machen wir das definitiv weiter.
Und wenn es nicht gefällt, machen wir es auch noch weiter.
Genau.
So lange, bis es uns nicht mehr gefällt.
Ach, wir haben genügend Whisky, das ist so. Uns nur lange gefallen.
Und zum Schluss erzählt Nathan jetzt noch einen Witz über 2 Schwarze und einen Juden, die in eine Bar laufen.
den müssen wir uns bis nächstes Mal überlegen. Nur weil ich Jude bin, heißt das nicht, dass ich Stand-Up-Comedy kann. Also da müssen wir jetzt...
Ja, wir doch auch nicht.
Stimmt, eigentlich.
Eigentlich super,
also bei dem, was wir hier auf... Ja. Genau. Also dann.
Bis dann.